Halli, hallo und Hallöchen da draußen an den Empfängern weltweit. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 38 von Behind the Story. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und begrüße dich ganz herzlich heute hier bei diesem Talk. Wenn du den Podcast hörst und er dir gefällt, dann kannst du mir ja vielleicht ein Like da geben oder ein Abo da lassen oder einen Kommentar schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist, auch wenn du einfach nur zuhörst. Für die Neuen unter euch bei Behind the Story schaue ich mir mit meinen Gästen Heldenreisen an. Ganz persönliche Lebensgeschichten mit Ups und Downs, mit Erfolgen, mit Misserfolgen und mit dem, was unser Leben so ausmacht. Heute habe ich mir dazu einen Gast eingeladen, den ich nicht nur aus meinem Business kenne, sondern auch schon von gemeinsamen Bühnen, von sehr, sehr intensiven Gesprächen und ich glaube, das darf ich sagen, von echter Verbindung. Alex Wick und ich standen schon zusammen auf der Bühne. Wir teilen die gleiche Leidenschaft für Marketing, für gute Inhalte und vor allen Dingen für ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe. Alex ist einer der bekanntesten Lead-Experten im deutschsprachigen Raum. Er ist seit vielen Jahren im Online-Marketing unterwegs, hat unzählige Projekte begleitet und versteht es, Strategie und Praxis zusammenzubringen. Was ich persönlich an Alex schätze, ist seine Klarheit, seine Haltung und die Fähigkeit, Dinge auf den Punkt zu bringen, ohne sich hinter Buzzwords zu verstecken. Außerdem mag ich seinen leichten Akzent und seine, wie wir heute hoffentlich erfahren, bewegte Vita. Wir werden also heute gemeinsam hinter die Geschichte von Alex P. Wick schauen und ich freue mich wahnsinnig und hole ihn jetzt sehr, sehr gerne rein und sage herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen bei Behind the Story. Herzlich willkommen, lieber Alex.
Herzlichen Dank, Wolfgang. Wenn mich deine Zuhörer jetzt sehen würden, ich habe leicht rote Wangen bekommen, weil so eine Vorstellung geht natürlich runter wie griechisches Olivenöl sozusagen. Dementsprechend, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Wolfgang, dass ich Gast sein darf. Ist meine zweite Podcast, mein zweiter Podcast-Auftritt. Dementsprechend bin ich noch leicht nervös und aufgeregt, aber du hast mich vorhin schon abgeholt. Ich bin bei dir in besten Händen, wie auf den Bühnen bisher. Vielen herzlichen Dank, dass ich Gast sein darf bei dir.
Sehr, sehr gerne, Alex. Dann lass uns doch direkt mal reinstarten. Und ich bin bekannt dafür, dass ich immer mehrfach Fragen stelle. Deswegen frage ich dich direkt mal drei Dinge. Erstens, wo bist du jetzt? Zweitens, wie geht's dir? Wo erreiche ich dich? Wie geht's dir? Und drittens, was steckt eigentlich, und das wollte ich dich schon lange fragen, mein Lieber, hinter Alex P. Wick? Paul, Peter, lass uns mal bitte teilhaben.
Dann werde ich heute die Hosen runterlassen und dir wahrscheinlich eine Antwort geben, die du so nicht erwartet hast, Wolfgang. Also mir geht's hervorragend, mir geht's blendend. Wir stehen in einer besonderen Woche vor Ostern. Ich glaube, viele haben frei momentan. Das gibt auch Zeit und Raum, diesen Podcast zu hören. Ja, mir geht es sehr, sehr gut. Die Familie habe ich weggeschickt, dass der Ton passt, dass die nicht im Hintergrund krähen. Spaß beiseite. Ich sitze in Stuttgart, sitze hier seit 99. Ich bin hierher gekommen aus den USA damals. Ich bin in Deutschland und in den USA aufgewachsen, genau. Das vielleicht so ein bisschen als Vorgeschichte. Sitze in Stuttgart und was steckt hinter Alex P. Wick? Ich habe also weder Verwandtschaft zu den Wick-Bonbons, obwohl mir hier in Deutschland immer die Leute sagen, ja, das Wick-Bonbon, das war so der Running Gag. Habe ich keine Aktien drin, leider. Ich habe auch keine Verbindung zu John Wick. Auch da keine Aktien drin, leider. Aber was hinter Alex P. Wick steckt, ich bin ja Head of Sales and Marketing für Lead Experience. Und Lead Experience abgekürzt ist LXP. Und ich heiße mit dem zweiten Namen nicht Paul oder Peter oder sonst irgendwas mit P, sondern wir haben quasi gesagt, wir machen so eine Art Personal Brand Ansatz und sagen, ich bin am Anfang, war ich Mr. LXP und jetzt bin ich mittlerweile Mr. Lead geworden. Und warum LXP? Weil LXP dann P in der Mitte dann und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir machen die Mittelinitiale, so dass es sich so ein bisschen mit einem Ring to it anhört, machen wir P dann dementsprechend. Das bedeutet, ganz ehrlich gesprochen und auf die Gefahr hin, dass uns hier ein paar Leute hören, P hat überhaupt gar keine Bedeutung. P war einfach nur das Beigeschmack sage, mein zweiter Name ist eigentlich Jerome. Das ist mein zweiter Name. Deswegen,
also müsstest du Alex G heißen eigentlich.
Alex J bin ich normalerweise, ja, aber das hat in dem Zusammenhang eigentlich jetzt kein. Das war einfach nur eine Wortspielerei und hat sich so etabliert. Mittlerweile ist ihm aber weggegangen. Ich bin jetzt einfach nur Mr. Lead. So kennen mich die Leute, so werde ich angekündigt, beziehungsweise auf der Bühne trete ich als Mr. Lead auf und die Leute wissen dann schon, das ist der 2 Meter große mit dem noch längeren Bart, roten Bart, und dann erkennen sie mich praktisch unter Mr. Lead dann dementsprechend.
Okay, dann wird das Geheimnis mal gelüftet. Ich habe schon die ganze Zeit immer gedacht, ich muss dich mal fragen. Und da war das.
Hast
also
du nicht getraut, Wolfgang, oder was?
Ich habe vergessen.
Du hast vergessen.
Und sehen, dann sage ich Alex, so, und Wolfgang sagst, ne? Und dann habe ich immer vergessen. Und in der Vorbereitung auf die Sendung dachte ich, okay, das ist mal eine gute Einstiegsfrage, dass dieses Mysterium mal zu klären. Da war das einfach nur ein genialer Guerilla-Marketing-Hack. Sozusagen.
Genau. Genial oder nicht? Also es war so am Anfang so, und dann haben wir aber schnell festgestellt, dass das doch ein bisschen leichter Zungenbrecher ist, Alex P. Und so weiter. Und dann haben wir uns auf Mr. Lead dann konzentriert, um genau das auszusagen, so für was ich stehe dann dementsprechend.
Cool. Genau. Mein lieber Alex, wir starten übrigens für euch da draußen, falls ihr merkt, dass ich zwischen Alex und Alex immer wieder mal hin und her struggle, sozusagen. Ja, ich habe das mit Alex schon besprochen vorhin. Es ist einfach so. Ich weiß immer nie genau, was ich sagen soll, und das rutscht dann so raus. Mal Alex, mal Alex. In jedem Fall ist hier dieser taffe, nette Guy gemeint, der hier in meinem Studio sitzt. So, mein Lieber, ich mache ja mit den Leuten sozusagen die Person, weil ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht zu denglisch werde in dem Podcast, die persönliche Heldenreise beleuchte ich ja. Ne? Und das werde ich auch heute mit dir tun. Und wir beginnen immer so am Ausgangspunkt. Das ist so, Frodo Beutlin ist im Auenland oder keine Ahnung, ne? Also Luke Skywalker ist da auf Tatooine und alles ist super und dann plötzlich geht die ganze Geschichte los. Ja? Und so, die Frage ist, wo bist du aufgewachsen? Wie war so deine Sozialisierung? Hast du Geschwister etc.? Erzähl doch mal so ein bisschen, wo der kleine Alex G. aufgewachsen ist.
Da muss man relativ weit zurückgehen. Ich bin jetzt mittlerweile auch schon fast an den 50 angelangt. 77 bin ich geboren, und zwar bin ich geboren in einem relativ kleinen Örtchen, beziehungsweise ich bin in der Tat in Deutschland geboren, in Oettingen in Bayern. Das ist da, wo dieses, viele kennen das wahrscheinlich, dieses Studentenbier herkommt, genau. Ich habe das in der Tat nicht so häufig getrunken, beziehungsweise habe damit nicht so viel zu tun, aber die Leute wissen immer, dass wenn es um billiges Bier geht, das ist da, wo ich geboren bin. Relativ kleine, verschlafene Gemeinde, 1000 Seelendorf, dort hat meine Großmutter väterlicherseits gewohnt. Ich bin schon relativ früh von meinen Eltern im Prinzip abgenabelt geworden, bisschen ein rocky Background sozusagen, aber nicht schlimm, das sind viele Jahre vorbeigegangen, viel Wasser den Neckar runtergeflossen, wie man hier in Stuttgart sagt. Ich habe dann die ersten Jahre so bei meiner Großmutter verbracht, bin dann aber relativ früh nach USA gegangen, weil dort ein Onkel mütterlicherseits gewohnt hat, in der Nähe von den Niagara-Fällen in Buffalo, New York, und habe dort Zeit verbracht, bin dann immer hin und her getingelt. Meine Großmutter hat über die Jahre sehr großen Wert drauf gelegt, dass ich auch in Deutschland die Schulen besuche oder zumindest die Abschlüsse mache. In Deutschland zum Beispiel den Realschulabschluss gemacht. Auch ganz, bayerisch, beziehungsweise sehr konservativ auf einer Klosterrealschule, so mit Aufstehen morgens neben den Tisch hinstehen und Guten Morgen, Schwester Uta sagen. So, da waren auch Schwestern, die das geleitet haben. Ich glaube, Franziskanerorden war das. Es war so richtig tiefstes Bayern. Richtig, ich glaube, hört man heute überhaupt gar nichts mehr. Also da sind viele Sachen reingemixt, aber so dieses Bayerisch ist nicht vorhanden. Obwohl ich das eigentlich auch immer ganz trollig finde, so wenn man einen Einschlag hat, ob das jetzt hier ein Schwaben-Einschlag ist oder solange man es versteht noch,
Da kann ich eine lustige Geschichte zu erzählen, mein Lieber, so als kleiner Linebreaker. Ich war ja letzte Woche in Mallorca, viele, die mir folgen, haben das mitbekommen, war ich Speaker auf einem internationalen Kongress, und ich habe dann am ersten Tag, ich war am zweiten Tag dran, am ersten Tag habe ich gesehen, dass die da drei Simultanübersetzungen hatten. Also Frauen, die da saßen und übersetzt haben. Und ich dachte schon so, also ich war schon öfter zum Beispiel auf der Kölnmesse, da wurde mein Speaking auch übersetzt. Aber ich dachte dann so, das macht schon noch mal ein bisschen mehr Druck, wenn du denkst, so, du musst klar formulieren. Also ich möchte einfach deutlich sprechen, damit die Frauen nicht so schwer haben. So, und dann war aber am ersten Tag der liebe Markus Hörmann da. Grüße gehen raus an ihn. Der ist so Stoffwechselcoach, kommt aber aus dem Triathlon. Der war Weltklasse-Triathlet, der war in den Top 5. Dann hatte er einen Leistenbruch, eine tolle Story, auch der kommt auch zu mir in Podcast, hat er mir versprochen. Ja, also ein toller Typ, aber der hat gesagt, mich gibt's in Bayerisch oder in Englisch, sonst nicht. Ja, und der war vor mir dran und der hat dann so Sachen gesagt wie, ja sauber, da habe ich ja Watchen gekriegt, da legst die nieder. Und ich habe dann gesehen, die Übersetzerinnen haben nicht mal gezuckt, ja? Die haben nicht mal geschwitzt. Und da habe ich gedacht, okay, ich kann auch ganz normal sprechen. Ja? Also ich kann das aber bestätigen bei dir. Also Grüße an Markus und für dich hört man überhaupt nicht. Also eher so einen leichten schwäbischen Touch vielleicht. Aber
ja, das liegt daran, dass ich jetzt auch schon mittlerweile, 99 bin ich hier nach Stuttgart gekommen. Aber um den Bogen noch weiter zu spannen, also damals bin ich dann immer hin und her getingelt, Realschule, dann auf diese ominösen Klosterrealschule, wo ich so meine Lektionen in Heiligsein gelernt habe, beziehungsweise in religiösem Touch. Und das ist dann wahrscheinlich eher in das andere umgeschlagen, so als Junge. Auch das Gymnasium beziehungsweise das Abitur hier gemacht. Zwischenzeitlich bei mir ganz, ganz groß, und das weißt du, Wolfgang, beziehungsweise auch zum Beispiel Sandra Brestlich. Basketball hat eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Das hat sehr viel Einfluss genommen in mein Upbringing. Ich habe sowohl in Deutschland in der Bundesliga gespielt, als auch in Amerika meine Station abgeklappert in der Highschool und ein Basketballstipendium gehabt, bis hin zum Gewinn der nationalen Meisterschaft damals. Das ist immer so meine Bühnenstory, die ich verwende. Hab das damals so als mein Lebensinhalt beziehungsweise wo die Reise hingeht gesehen, und jeder, der irgendwie sportlich tätig ist, der weiß, dass man dann natürlich mit jeder Phase seines Körpers lechzt danach, das dann auch umzusetzen ins Berufliche. Das hat nicht so geklappt, sonst hätten wir beide uns wahrscheinlich nicht kennengelernt oder auf einem anderen Weg zumindest. Genau, zum Glück, und ich sage auch jetzt, das ist alles fein, so wie das ist, hat mir aber unglaublich viel mitgegeben. Ich bin dann, um das dann auch ganz, oder den Werdegang ganz abzuschließen, bin dann letztendlich 99 nach Deutschland zurückgekommen oder dann nach Deutschland, habe dort mein Studium beendet. Druck- und Medientechnologie, also sowas gar nicht in Richtung Online-Marketing oder SEO-Bereich oder ähnliches geht. Bin dann hier in Stuttgart hängen geblieben, sozusagen ganz klassisch verliebt, verlobt und noch immer nicht verheiratet. Nach der ganzen Zeit, ich lebe in einer wilden Ehe, wenn ich das so so darlegen darf, aber in einer guten wilden Ehe, weil Alex, wir sind.
Lass uns da noch mal kurz reingehen, damit wir nicht zu staccato-mäßig durch dein Leben gehen. Erstens, ich hatte noch nie einen Live-Hochzeitsantrag im Podcast. Da würde ich für dich eine Extra-Sendung organisieren, wenn es mal so weit ist. Give me a sign. Ja. Zum Zweiten würde ich noch mal gerne diese Schulphase von dir so ein bisschen sortieren. Also du warst in Deutschland bei deiner Großmutter und bist dann hier in die Grundschule gegangen.
Unter anderem, ja, Grundschule.
Und Realschule, hast du gesagt, ne?
Realschule und auch Gymnasium, aber das waren immer nur so Stationen oder kurze Momentaufnahmen, weil meine Großmutter sehr viel Wert gelegt hat, dass ich eben hier in Deutschland auch Fuß fasse oder dass ich die Bildung hier mitbekomme, was sich heute als sehr positiv darstellt, weil das ist mein USP so. Wenn du mich morgen nach Tokio schickst oder nach Orlando, kann ich genauso Alex sein wie hier in Deutschland. Da bin ich halt dann Alex, dann dementsprechend.
Und bist du dann sozusagen auch in den Schuljahren hin und her geswitcht? Oder wie muss man sich
das vorstellen? Das war ein Abschluss hier, ein Abschluss da, Highschool-Abschluss in Amerika, Realschulabschluss hier in Deutschland, College-Abschluss in Amerika, College-Abschluss hier in Deutschland. Also es waren schon immer blöckeweise, sage ich mal, wo ich die Sachen zu Ende gebracht habe. Es gab da nichts irgendwie, dass ich irgendwas nur halblebig gemacht habe, sondern immer konstant durch, aber mit dem Druck der bayerischen Großmutter, die wollte, dass ich alles, dass ich überall Häkchen hinmache.
Wenn du dann also quasi schon so früh ein Handlungsreisender in Sachen eigene Ausbildung warst zwischen USA und Deutschland, dann hattest du ja auch den direkten Vergleich. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, damals habe ich, oder auch aus heutiger Perspektive ist egal, habe ich immer bevorzugt im System Nummer 1, so nenne ich es jetzt mal, also in Deutschland oder USA, war das toll, im anderen Land war das toll. Gibt es da irgendwas oder sagst du, es war am Ende doch ziemlich gleich auch?
Gleich war es definitiv nicht. Da muss ich vielleicht dazu sagen, also ich bin im Mittleren Westen aufgewachsen, in Wichita, Kansas. Für alle die das nicht einordnen können, vielleicht jeder hat mal The Wizard of Oz gesehen zum Beispiel. Dorothy geht da über den Yellow Brick Road. Das ist, wo ich aufgewachsen bin. Das bedeutet Kornfelder, beziehungsweise Felder, die Mähdrescher gehen einen Tag lang in eine Richtung, übernachten am Ende des Tages und fahren dann in die andere Richtung zurück. Das ist, wo sich Fuchs und Hase guten Nacht sagen. Das ist so weit entfernt von nicht nur Deutschland, sondern vom nächsten Ort in Amerika, dass das also wirklich eine eigene Welt ist. Ja, wenn ich zum Beispiel damals nach New York gegangen bin, dann haben die gesagt, ja, das ist so ein Landei, ein Eigenbrüt, oder ich weiß nicht, wie da die richtige Bezahlung, aber das ist ganz, ganz weit entfernt, sowohl sprachlich als auch von der Lebensart und Weise, die man da lebt. Ja. Da zählt ein Radius von 10, 20 Kilometer und alles andere ist uninteressant. Deswegen war ich da auf einer sehr eigenen Art und Weise unterwegs, weil ich habe ja die beiden wirklich krassen gegensätzlichen Welten gekannt, Deutschland und USA. Ja, das war auf jeden Fall Fakt. Was bei mir, weil du gefragt hast, habe ich eine Präferenz gehabt oder wollte ich irgendwo lieber sein als das andere oder habe ich das für gleich empfunden? Ich wollte stets immer nur in Amerika sein. Ich war früher richtig verbohrt, richtig patriotisch unterwegs. Also Amerika hat da wirklich das Beste mit mir gemacht. Absolut patriotisch. Es gibt nichts anderes. Ich war richtig engstirnig auch. Das kann ich heute so definieren.
Warum war das so? Hast du ein Gefühl dafür, warum das so kam?
Weil das alles, Wolfgang, sehr ins Extrem gepusht wird. Also was in Deutschland auch damals schon eher liberaler war oder ähnliches, ist dort einfach schwarz-weiß und im wahrsten Sinne schwarz-weiß. Also ich spreche jetzt zum Beispiel auch über, wie man schwarze Menschen behandelt zum Beispiel, ähnliches. Rassistische Geschichten, die ich damals mitbekommen habe. Oder also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, dass ich bin in Wichita groß geworden. Wichita ist ziemlich im Süden. In Topeka ist eins der Headquarters vom KKK zum Beispiel. Und wir hatten immer... Genau, wir hatten immer Proteste beziehungsweise Aufmärsche oder man hat gewusst, die Dame, die bei Dillons ist, ein Supermarkt arbeitet, die ist zusammen mit einem, der eben sich ein Betttuch am Abend über das Gesicht zieht. Ich durchs Basketball war wiederum, ich war sowieso ein Exot, sag ich mal, weil ich diesen deutschen Einschlag hatte und durchs Basketball, ich war oft in vielen Mannschaften der einzig Weiße in der Basketballmannschaft. Deswegen war ich da mittendrin statt nur dabei. Zum Beispiel, du kennst, wenn ich sage Prom, der Abschlussball auf der Highschool, da fragt man immer offiziell ein Mädchen, ob es dich begleitet. Ja, es gibt dann, wird dann abgeholt mit der Limousine und bekommt ein Blümchen in derselben, also ich trage ein Blümchen in derselben Farbe wie ihr Kleid und ähnliches. Das ist so ganz hochoffiziell, wie man da durchgeht. Und da habe ich ein schwarzes Mädchen gefragt, ob sie mit mir auf die Prom gehen dürfen, weil ich war auch immer offen und alles und habe das auch gefeiert. Basketball war für mich eben ein Michael Jordan und nicht so unbedingt ein Larry Bird, ja, der weiß war. Ja, das war eben so für mich. Deswegen, ich war da sehr drin integriert und als ich dieses schwarze Mädchen gefragt hatte, ob sie mit mir zur Prom gehen, natürlich, sie geht mit mir zur Prom und auch, wo man die, also Graduation, wo man die Hüte so hoch wirft, trifft und so weiter. In dem Moment, wo ich das meinen, ich hatte Adoptiveltern zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise Pflegeeltern. Und als ich das gesagt hatte, haben die mir ganz klar gesagt, sie kommen nicht weder zu meiner Graduation noch zu meinem Abschlussball, also bringen mich dorthin oder ähnliches. Das ist Wichita, Kansas. Und das war damals, also diese extremen Ansichten und so weiter, die haben sich die wurden da eingetrichtert. Ja, das war eine ganz andere Welt, eine ganz andere Zeit. Ich meine, wir sprechen hier von, 1994 war mein Abschluss damals zum Beispiel. Also ich muss dazu sagen, heute mit dem Internet und so weiter hat sich das bestimmt ein bisschen geöffnet, aber auch heute noch ist der mittlere Westen ein ganz anderes Amerika als San Francisco oder die Ostküste. Also wenn jemand wirklich das wahre Amerika oder wo es wirklich noch, wo erst geschossen wird und dann gefragt, dann ist das the place to be, sage ich mal. Man sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Das ist, wie gesagt, also wenn ich jetzt hier in Stuttgart auf die Alp gehe, dann reden die Menschen auch eigen und sind eher Eigenbrödler und sind da in ihrem Ding drin. Und so ist es aber dort sehr, sehr intensiv. Mhm. Genau.
Jetzt rede ich normalerweise mit den Menschen zu Beginn ihrer Story ja so über die gewohnte Welt des Mangels, also Frodo Beutlin im Auenland, ja. Das ist ja bei dir jetzt gar nicht so, wenn ich so reinhöre. Also du warst ja schon von früher Kindheit an sozusagen, ich will nicht sagen ohne Wurzeln, aber trotzdem nicht so fest an einem Platz verwurzelt die ersten 30 Jahre deines Lebens, wie vielleicht manch anderer, ja. Würdest du sagen, also ich habe dich jetzt so kennengelernt und so gut kennen wir uns jetzt auch wieder nicht, muss man auch ehrlicherweise sagen, noch nicht so lange und noch nicht so intensiv. Aber ich habe dich jetzt so kennengelernt, dass du sehr viel Wert auf deine Familie legst. Das habe ich gespürt schon bei allen Gesprächen, die wir hatten, dass du sehr viel Wert auf Verbindung legst. Dass du bist sehr, ein sehr wertschätzender Mensch, das merke ich. Also das genieße ich auch bei dir. Ich auch. Du bringst mir sehr viel Empathie entgegen und das merke ich aber auch. Ich habe dich genau beobachtet, auch beim OMT-Summit vor kurzem in Düsseldorf, wie du mit anderen Menschen umgehst. Also du bist jemand, der sehr viel gibt, um Verbindung herzustellen, so würde ich sagen. Glaubst du, dass das mit der Kindheit irgendwie zu tun hat? Oder also hattest du da ein Manko vielleicht in der Zeit?
Ja, ich würde sogar noch krasser formulieren. Du hast es schön ausgedrückt, Wolfgang, politisch korrekt und vielleicht sage ich bedingt durch, dass mir manchmal die Worte in Deutsch doch ein bisschen fehlen, vielleicht auch was politisch nicht so ganz korrekt war, aber um gleich das mal aufzugreifen, ich hatte eher, wenn ich jetzt sage, eine Kindheit, die eines Zigeuners gleicht, dann meine ich das auch absolut nicht abwerten und disrespektierlich, aber es war nun mal so und ich glaube, jeder in dieser Situation, ich meine, Scheidungen und so weiter sind ja auch jetzt nichts Besonderes grundsätzlich, aber ich habe dadurch schon so ein kleines, im Schwäbischen würde man sagen, Schlägle abbekommen, ja, von Anfang an. Das ist auch, das kann ich heute ganz reflektiert sagen und ich habe mich ja entwickelt und ich bin heute 49 und kann darauf auch ganz anders gucken, aber da hat schon ein Schlag getan oder da war ein Missstand da, der mich wiederum jetzt 49 Jahre später in diese Position hieft. Viele Leute sagen mir, du sagst so oft Danke zum Beispiel, ja, oder viele Leute sagen mir, ich höre das sehr oft. Ich meine das so und ich meine das auch so, wie du sagst, mit voller Empathie und vollen Emotionen und ich weiß eines, dass mir mit 49 jetzt nicht mehr, also die meiste Zeit habe ich gelebt, sage ich jetzt mal so, ja, wenn es gut läuft, werden wir 80, vielleicht auch 100, aber ich lebe jetzt keine 50 Jahre mehr, so gehe ich mal davon aus. Das bedeutet, mir liegt unglaublich viel Wert an zwei Dingen. Erstens, die Dinge, die mir damals schlecht widerfahren sind, die habe ich ja sowieso umgemünzt in Positivität. Und ich habe das geschafft, dank vielen Umständen, dank Leuten, die um mich rum sind, dank Freunden, dank, sagen wir mal, Familien, die nicht mein Blut sind, aber die mich aufgenommen haben in ihrem Kreis, ohne irgendwie zu fragen, ohne irgendwie ein Payback zu erwarten, sondern die das einfach gemacht haben. Die haben das alles wieder gerichtet, was damals war, ja. Ja, die haben das gemacht. Aber ich weiß natürlich noch ganz genau, was damals war, was mich dazu geführt hat, Wolfgang. Und jetzt reden wir natürlich, obwohl wir privat reden, reden wir trotzdem für die Hörer. Deswegen, ich bin ganz offen und ehrlich und habe das jetzt auch bis dato noch nicht so häufig gemacht. Deswegen, du hast gesagt, meine Familie ist mir wichtig. Ja, gerade aus diesem Grund. Und meine Familie besteht aus meiner Frau in wilder Ehe. Und ich mache jetzt, also wir haben gesagt, wir machen nochmal einen Podcast. Da kann ich dann einen offiziellen Antrag machen. Und das liegt mir auch sehr, sehr am Herzen. Und das weiß ich auch. Aber mein Sohn zum Beispiel.
Wenn ich kurz reinkriege, der wird dann heißen, das wird die einzige Ausgabe sein, die jemals heißt Behind the Wedding Story.
Ey Wolfgang, und kein anderer kann das oder würde das besser leiten und besser prädestiniert sein für sowas wie Wolfgang Jung. Wenn das der Fall ist, bitte sei du der Host dafür, okay?
Das mache ich auf jeden Fall.
Mein Sohn ist mir das Allerwichtigste auf der Welt. Ja, mein Sohn, 13 Jahre alt, Jaden. Ich habe meinen Sohn zu dem gemacht, was ich niemals habe sein können. Er ist grundsätzlich der krasseste Amerikaner in Deutschland, der überhaupt rumläuft, ohne jemals in Amerika gewesen zu sein. Wir haben es nämlich in 13 Jahren bis dato nicht geschafft, nach Amerika zu gehen. Wir haben es jetzt geplant und werden auch, aber er ist so krass. Er hat einen Einschlag, einen amerikanischen Akzent, wenn er spricht, mehr als ich oder er ist durch und durch. Ich habe mit ihm nur Englisch gesprochen bis dato. Selbst wenn es mal laut wurde oder so, er weiß, Daddy spricht nur Englisch mit mir. Und wir haben eine innige Verbindung geschafft durch während der Corona-Zeit. Meine Frau arbeitet in der Medizin oder in der medizinischen Branche. Und musste da immer in die Arbeit vor Ort. Und ich hatte während und vor der Corona-Zeit, ich bin auch schon Jahr und Tag im Homeoffice bereits seit, ich möchte nicht lügen, aber 15 Jahren oder so arbeite ich schon immer im Homeoffice. Also für mich war Corona nicht neu deswegen, aber was neu war, ist, mein Sohn war ja, wie du weißt, die Kinder haben ja Homeschooling gehabt und so weiter. Er war ja zu Hause und wir haben hier jegliche Minute verbracht. Ja. Durch das war Corona eigentlich für mich, ich habe es neulich auch schon erzählt, mit Maria Aus, bei der durfte ich ja mein Debüt feiern im Podcast, aber durch das war... Das war im Prinzip das Beste, was passiert ist, um sehr, sehr nahe mit meinem Sohn zu werden. Vielleicht eine kleine Anekdote dazu noch. Mein Sohn, oder beziehungsweise ich wollte durch meine Jugend, weil du vorhin nachgefragt hast, oder durch diese Kindheit, wollte ich eigentlich niemals ein Kind haben, weil ich Angst hatte, dass ich das auf das Kind appliziere. So, das wollte ich nicht. Ich habe mir gesagt, nein, auf gar keinen Fall darf sich das wiederholen, auf gar keinen Fall. Und deswegen habe ich vehement mit Füßen und Händen, aber wie das so ist, Frauen haben ihre Mittel und Wege, und ohne jetzt mit dem Finger zu zeigen, wurde ich dann praktisch in diese Richtung gedrängt, beziehungsweise ist passiert, was passiert ist. Und in dem Moment, wo er geboren wurde, bin ich, glaube ich, noch nie so in Tränen ausgebrochen wie in diesem Moment. Und dann hat sich bei mir einfach 180 Grad das gewendet. Und ich habe ab dem Zeitpunkt gesagt, so, jetzt werde ich alles das, was damals schlecht gelaufen ist, in Positivität umwandeln. Und das nicht nur einfach auf ihn drauflegen und einfach für ihn, sondern ich werde das verhundertfachen. Ich werde alles tun, alles, was vonnöten ist. Ich werde für ihn sterben, ich werde für ihn da sein, ich werde alles tun. Und das sind keine leeren Worte, Wolfgang. Du kennst mich mittlerweile, also so gut kennst du mich, dass ich das, dass das mein einziger Wille ist oder das, was ich machen möchte. Also mein Sohn ist für mich der König. Er ist der, für den ich hier dieses Leben bestreite.
Ja. Also wenn ich dir da kurz zurückspielen darf, also erstmal natürlich alle Eltern, auch die ein gutes die ein anderes Elternhaus hatten und eine andere Kindheit hatten, auch die lieben natürlich ihre Kinder, will ich gar keinem absprechen, aber die Erfahrung, die ich aus dem Podcast gemacht habe, und ich hatte jetzt schon fast 40 Gespräche, sind immer, dass die Menschen, die eine sehr kritische, schwierige Zeit hatten am Anfang, dass das die sind, ich will jetzt gar keine Namen nennen, die Stammhörer wissen, wen ich meine, mit wem ich über seine Vita gesprochen habe und wo es auch am Anfang oder auch bis zur Kindheit, bis zur Jugend, bis zum jungen Erwachsensein richtig schwer war, manchmal brutal schwer war. Aber das sind meistens die Leute, die am Ende den meisten Wert auf feste Beziehungen, auf feste Strukturen, auf echte Empathie, auf echte Gefühle legen. Also weil sie eben dieses Vakuum in der Kindheit hatten. Und das finde ich sehr schön sozusagen. Es ist nicht schön in der Situation, aber es lässt sich ja im Nachhinein eh nicht mehr ändern. Und dann zu sagen, aber ich gehe den Schritt, zusammen mit meiner Frau grade ich mein Leben ab und übernehme die Verantwortung für einen jungen Menschen und der wächst mir jetzt auch ans Herz. Das ist natürlich auch eine tolle Geschichte. Mein Lieber, wir hängen schon wieder in der Zeit, aber das macht gar nichts. Ich liebe das. Ich habe dir das am Anfang gesagt. Wir lassen uns treiben im Gespräch. Wir haben ja noch die Schnellfragerunde, die kommt gleich. Und dies hier ist kein Business-Podcast und ist vor allen Dingen auch kein politischer Podcast. Trotzdem möchte ich die Chance mal nutzen und zwar aus zwei Gründen. A, weil du so ein USA oder so ein Transatlantikreisender bist irgendwie, ja, so sagen wir das mal so, weil du beide Perspektiven kennst, weil du für mich im positivsten Sinn auch für beide Werte stehst, europäische Beständigkeit, Zuverlässigkeit, deutsches, wir haben ja auch schon Business zusammen gemacht, also auf dich kann ich mich absolut verlassen. Auf der anderen Seite bist du auch eben dieser NBA-Mensch, der diesen American Lifestyle irgendwie ein Stück weit rüber transportiert. So, und daraus resultiert jetzt, dass ich dich tatsächlich mal fragen würde, und eine Ergänzung muss ich noch machen, weil du jetzt am Anfang sagtest, dass du so aus dem Mittleren Westen kommst, sehr konventionell, sehr, sehr traditionell geprägt, fast schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, festgefahrene Strukturen auch über die Jahrhunderte. Wird mich schon mal so ganz kurz der Blick von dir jetzt auch interessieren auf Amerika heute, weil du jetzt auch sagst, 13 Jahre nicht da gewesen. Würdest du jetzt einfach hinfahren? Glaubst du, es hat sich viel verändert da und wie beurteilst du die Situation aktuell dort?
Reklame. Sag mal, hast du vielleicht Lust, eine andere Konferenzform mal zu erleben im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, weil dir auf normalen Konferenzen vielleicht deine Perspektive fehlt und die Möglichkeit fehlt, deine Probleme in irgendeiner Form zu lösen? Dann guck dir doch einfach mal unsere Mitmachkonferenz, die SEO CampX Extreme, an, die am 28. und 29. April in Berlin stattfindet. Das ist eine sehr kleine Gruppe, sehr persönlich, sehr intim und nur mit SEO-Experten bestückt, die echt Ahnung und Erfahrung haben und ihr Wissen gerne auf Augenhöhe teilen. Wissen auf Augenhöhe teilen heißt auch, du musst eine Session einreichen. Jeder Teilnehmer macht eine Session und trägt damit zur Kommunikation bei. Also, wenn du da Bock drauf hast und mal etwas anderes erleben willst, dann komm am 28. und 29. April nach Berlin und melde dich an für die SEO CampX Extreme. Wir sehen uns. Tschüss.
Reklame Ende.
Ganz spannend, an der Stelle Grüße an den Marco Young. Der hat mich nämlich vor kurzem auch genau, also so eine ähnliche Frage auch gestellt. Ja, sehr, sehr liebe Grüße. Der ist ein richtiger Berliner Bär. Ich hoffe, ich habe mit ihm noch sehr, sehr viel zu tun. Der ist ein richtiger, cooler Mensch, auch mit einer interessanten Geschichte. Also, dass ich 13 Jahre nicht zu Hause war, ist nicht ganz korrekt. Ich war auch während der Zeit da. Ich war nur nicht mit meinem Sohn da. Ah, okay. Genau. Aber jetzt in der Tat schon länger nicht mehr. Ich müsste lügen, Wolfgang, aber bestimmt schon 4-5 Jahre nicht mehr in der Tat. Mhm. Aber ich bin natürlich im regen Austausch mit Familien, Freunde und so weiter. Wenn du mich diese Frage vor 10 Jahren gestellt hättest, hätte ich dir ein Sammelsurium an Argumenten für Amerika, für die politische Lage und für warum Amerika das beste und das absolut genialste Land auf der Welt ist. Und dann hätte ich, ja, dann wäre der Podcast auch hier an der Stelle zu Ende, weil du berechtigerweise gesagt hast, ja, aber meinst du nicht oder so, verstehst du? Sondern, es gibt da nicht, meinst du nicht, sondern eigentlich, wie es heißt, Amerika ist als erstes, wie Trump zum Beispiel sagt, ja. Und auch da, wo ich gewohnt habe, aufgewachsen bin, ist natürlich konservativ. Da war schon immer ein Bush-Gesetz, da war schon immer ein Trump-Gesetz, da war nicht Bill Clinton gewünscht und da war auch nicht Obama gewünscht zum Beispiel, ja. Das hätte ich damals noch so voll unterschrieben und wäre dann mit den Jungs aufs Feld gefahren und wir hätten auf Dosen geschossen mit kleinkalibrigen Gewehren und hätten da gefeiert und die Confederate Flag und so. Das wäre alles so gewesen, ja. Aber zwischenzeitlich hat sich das komplett verändert. Wenn du mich heute nach der politischen Lage oder beziehungsweise nach will ich heute überhaupt noch hinfahren fragen würdest, dann würde ich dir ganz klar sagen, Corona hat da für mich den Unterschied gemacht. Ab Corona, ab diesem Zeitpunkt, wie die Leute behandelt wurden, wie sie, was alles passiert ist. Ich bin hier in Deutschland sehr, sehr glücklich, auch wenn es angeblich keine, sagen wir mal, markanten Politiker wie damals, wie heißt es der mit der Zigarre damals, zum Beispiel den oder der Schmidt, oder? Ja, ich weiß nicht, der mit der immer geraucht hat, zum Beispiel. Auch eine Merkel, die auf der ganzen Welt ja gut anerkannt war, ob sie jetzt Fehler hatte und so viele Leute reingelassen hat oder nicht, das ist mal dahingestellt. Es ist einfach so, dass wenn ich auf Amerika gucke, auch heute, dann denke ich, ich bin in einem Kasperletheater unterwegs. Trump zum Beispiel, wenn der sich, das habe ich neulich auch mal gesagt, wenn der sich heute einen Borat-Bikini anziehen würde und durchs Weiße Haus laufen, dann würde er das allen weismachen, das ist normal und das ist akzeptabel und so weiter und so fort. Und alle würden sagen, ja, das ist akzeptabel, das ist okay und so. Das läuft so nicht, das funktioniert so nicht, das kann nicht funktionieren. Ja, er fängt einen Krieg an in Iran und ich mache hier gar keine Wertung, wir wollen das nicht in die politische, aber ich sage, er fängt einen Krieg an und dann schreit er auf einmal, ja, und jetzt helft mir Europa, das helft mir, dass ich aus meinen Hintern aus dem Schlamassel wieder ziehen kann oder das ist, ja, wo ist das jetzt? Dass es in 24 Stunden vorbei ist, ist offensichtlich nicht der Fall. Das bedeutet, um das wirklich unter einen ganz knallharten Punkt zu bringen, ich habe heute ehrlich gesagt nicht das Verlangen unbedingt nach Amerika zu gehen. Wenn ich nach Amerika gehe, ja, um meinem Sohn verschiedene Sachen zu zeigen, um mal eine Packung Cheetos zu kaufen im Supermarkt, um ihn mal zu einem Fastfood-Restaurant zu nehmen, Wendy's oder Supersonic, das es hier nicht gibt. Ich möchte ihm das alles zeigen, ich möchte ihm das mitgeben, aber kann ich das akzeptieren, was dort läuft an politischen Sachen, die abgehen? An Trump, der dort ist und wahrscheinlich auch noch eine dritte Amtszeit sicher schleicht, weil er alle Gesetze ändert, wo es kein Halten mehr gibt und wo ich mich jeden Tag frage, sag mal, wir haben doch bei Bush schon gelacht, als er Reden gehalten hat. Da hat doch die Welt schon gelacht. Ja? Kannst dich erinnern, Wolfgang? Ja, ja,
natürlich.
Das ist ja lustig und so. Ja?
Ich bin 10 Jahre älter als du fast. Ich kann mich sehr gut erinnern an
mich. Ja? Also ich weiß, dass in der ersten Wahlperiode, als Trump an die Macht gekommen ist, dass ich mich mit meiner Frau angeguckt habe und gesagt, das ist nicht Realität, das kann nicht sein, kneif mich. Und jetzt ist er schon eine zweite Wahlperiode und schafft es, dass die ganze Welt ihm am Rockzipfel hängt und er kann schalten und walten, wie er möchte. Also mir macht es Angst und ich weiß auch ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr, wenn ich nach dieser Zeit jetzt nach Amerika einreise zum Beispiel. Auch ich bin nicht gefeit vor ICE und diesen ganzen Behörden zum Beispiel, weil ich habe mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft zum Beispiel. Mhm. Ich weiß nicht, dann Glauben hat sich verändert und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich da, ja, also... Mhm. Keine Ahnung, was dort passiert. Es macht mir Angst. Es ist nicht mehr so wie früher. Ich weiß nicht, ob ich zum Beispiel dir raten würde, du fahre jetzt nach Miami an den Strand oder fahre nach San Francisco oder so. Ich würde eher sagen, du warte lieber mal ab oder mach das nicht. Geh doch, wo du warst jetzt, nach Mallorca. Weißt du? Auch wenn es dort Mücken gibt, die dich
Ich war tatsächlich 24 mit meiner Tochter. Da hat meine Tochter Staatsexamen gemacht. Dann habe ich geschenkt, jetzt der Papa, lass uns, also zum Abitur waren wir in Lissabon und zum Staatsexamen habe ich ihr damals geschenkt New York und da waren wir in New York im September 24 und ich bin tatsächlich auch froh, dass ich damals da war. Und trotzdem gab es auch da schon viele Menschen, die dann dort schon gesagt haben, das geht hier nicht in die richtige Richtung, also die das schon gesehen haben. Und ich will vielleicht da einen Strich jetzt drunter machen, weil wir wollen ja heute auf deine Geschichte gucken, aber es war natürlich spannend, jetzt mal so deine Perspektive abzuholen. Aber ich glaube, und das gilt für mich, für die USA, wie für den Iran, wie für Russland, diese Regierungen sind nicht die Menschen. Ja, also die dominieren die Mehrzahl der Menschen und die sind auch demokratisch zum Teil gewählt oder auch nicht, weiß man nicht. Ja. Also egal, anyway, die sind an der Macht, ja, aber die symbolisieren mir für mich nicht die Russen, die Iraner oder die Amerikaner. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die damit nicht einverstanden sind. Und am Ende bleibe ich dabei und hoffe dann doch, dass die Vernunft irgendwann auch siegt. Aber es sind aktuell schwierige Zeiten, das stimmt schon. Ja.
An das muss man auch glauben, Wolfgang. Du bist auch ein positiver Mensch, an das muss man glauben. Ich möchte auch an der Stelle wirklich betonen, ich liebe nach wie vor Amerika und ich liebe auch Deutschland. Genauso wie wenn ich einen Basketball sehe, dann ist das mein Leben, das hat mein Leben geprägt. Ich kann nicht vorbeigehen, ohne dass ich den auf ein bisschen rumspiele, in den Korb werfe. So, das liebe ich natürlich. Das hat aber nichts damit zu tun, mit dem Basketballfeld, wenn ich den Basketball liebe. Oder es hat nichts damit zu tun, wenn ich Amerika liebe, dass ich dann. Ich liebe die Menschen, ich liebe die Einstellung, ich liebe das, was mir Amerika geschenkt hat für mein Leben, genauso wie ich das für Deutschland tue.
Cool. Jetzt gehen wir in die Schnellfragerunde, mein Lieber. Wir machen einen Break. So, sagen wir mal, du hast Abitur gemacht, dann warst du hast jetzt dann in Amerika diesen Abschlussball. Hast du den eigentlich gemacht mit der farbigen Partnerin?
Ja, natürlich, das habe ich durchgezogen. Ich habe mir da nicht reinreden können. Außerdem war das ein hübsches Mädchen, so das muss ich schon so machen. Das war aber in der Tat, das war vor meinem Abitur in Deutschland. Also erst habe ich Highschool fertig gemacht und dann bin ich nach Deutschland und habe dann das Abitur praktisch nachgezogen.
Okay, und du warst dann wie alt beim Abitur?
Beim Abitur war ich 18 Jahre alt, 18 oder 19 Jahre, genau, nagel mich nicht fest, aber 18, 19 war ich hier in Deutschland, genau, Wirtschaftsgymnasium habe ich gemacht, genau.
Okay, so mein Lieber, jetzt machen wir, also in dem Alter machen wir jetzt einen Break in deiner Vita und ich gehe mit dir in die Schnellfragerunde, das heißt, du wirst das schon merken, das sind so Staccato-Fragen und du gibst einfach nur mal so ein bisschen was preis von dir, okay? Ready?
Ja.
Alles klar, mein Lieber. Kaffee oder Energy Drink?
Energy Drink.
Gar kein Kaffee?
Also ich mag beides. Trinke auch gerne mal einen Kaffee. Aber Energy Drink ist das, wo meine Frau schon seit 20 Jahren zu mir sagt, das wird dich irgendwann mal das Leben kosten. weil ich bin ein Red Bull Freak. Ich möchte immer gerne ein Red Bull trinken. So.
Okay. Dann musst du unbedingt mal nach Salzburg auf die SEO kommen oder die OMX.
Gibt es dort?
Da ist ja Red Bull zu Hause. Ja,
das könnte meine letzte Messe dann werden, Wolfgang.
Okay, die nächste Frage, die streiche ich jetzt einfach mal, die du im Briefing stehen hattest. Da stand nämlich SEO-Tool oder Bauchgefühl. Das passt eigentlich gar nicht zu dir, weiß ich nicht, wie ich auf die Frage gekommen bin. Ich würde einfach generell sagen, Tool oder Bauchgefühl?
Tool, aber mit Bauchgefühl.
Ja, genau die Antwort hätte ich auch von dir erwartet und würde ich auch zustimmen. Vervollständige mal bitte den Satz, das Wichtigste in meinem Leben ist?
Mein Sohn.
Google liebt dich oder du liebst Google?
Ich liebe Google.
Du liebst Google, weil?
Weil das meine Berührung zum Internet eigentlich markiert. Ich habe vor in meinem ersten Praxissemester an der Hochschule der Medien hier in Stuttgart bei Heidelberger Druckmaschinen im Research and Development Bereich angefangen und dann hat mir ein Mann, Schumann hieß der mit Nachnamen, das weiß ich noch, hat mir Google gezeigt. In der Tat, ist echt freaky irgendwie, wenn man heute drüber spricht. Er hat mir an eines Tages kam der und sagt zu mir, guck mal, da gibt es was, das nennt sich Google. Ich habe davon gar keine Ahnung gehabt, Wolfgang. Er zeigt mir das. Das war, ich möchte nicht was Falsches sagen, aber es war so 2000, Anfang 2000er Jahre irgendwie war das. Und dann sagt er, das ist Google und da kannst du jetzt alles eingeben, alles fragen und so weiter. Und ich habe mich dann damit auseinandergesetzt, habe das praktisch wie ein Kind im Sandkasten, du gibst ihm einen neuen Tonka-Truck. Und dann habe ich da angefangen herum und das war das erste Mal, wo ich in Berührung gekommen bin. Deswegen ist das eigentlich für mich so die Speerspitze der Suchmaschinen. Mittlerweile gibt es da andere Sachen, Perplexity und weiß der Teufel, wie man da heutzutage rangeht. Aber Google hat für mich dann das ausgemacht. Das war noch in den Zeiten, wo ich zu Hause dieses 56K-Modem so diese Sache hatte.
Ich kann mich noch erinnern, wir haben damals tatsächlich schon Suchmaschinen-Schulungen gegeben für Kunden. Und ich weiß noch genau, wie heute mit meinem Kollegen Thorsten Karpka zusammen hatten wir mal eine Schulung wirklich bei einem Weltmarktführer. Das Unternehmen kennt fast jeder, aber ich sage jetzt natürlich den Namen nicht. Und dann saßen wir da vor dem Marketing, und das war schon so, ich weiß nicht, ob die schon Online-Marketing hießen, auch Anfang der 2000er. Und dann haben wir gesagt, es gibt eine sensationelle neue Suchmaschine. Damals war so Alta Vista, Fireball, T-Online waren so Suchmaschinen in Deutschland, da haben die Leute gesucht, ja. Meistens dann so Webkataloge waren das.
Okay.
Und dann kam Google und dann haben wir das vorgestellt. Und ich weiß noch, ich kann mich noch hundertprozentig an meinen ersten Workshop erinnern, in dem ich gesagt habe, es gibt was Neues aus den USA, das heißt Google. Und ich weiß noch genau, was die gesagt haben. Das wird sich nie durchsetzen bei dem Namen. Google, was soll das denn heißen? Ja. So, und ja, die Geschichte kennen wir ja. Okay, Alex, hast du ein Lieblingsbuch?
Lieblingsbuch. Ich habe früher gelesen, ich würde sagen, heute ist mein, also ich habe schon lange nicht mehr gelesen, ich lese gerne online und so weiter und so fort. Wenn du mich heute nach meinem Lieblingsbuch fragen würdest, diese Antwort schockt vielleicht jetzt einige und vielleicht dich auch, aber mein Lieblingsbuch ist der Koran.
Mhm. Ne, wieso soll das schocken? Kann ja...
Das ist einfach so gesagt, ja, weil wir gesagt haben, wir lassen politische und religiöse Themen außen vor. Genau, nee, das.
Nee, Business und
Politik. Genau.
Religion darf jeder drüber reden, finde ich.
Genau.
Ich habe überhaupt gar nichts gegen Religion, auch nicht gegen religiöse Themen. Ich finde Religion immer dann unerträglich, wenn sie mir auch aufoktroyieren will, dass sie die einzig wahre ist. Egal welche. Ja?
Das haben wir.
Ob das Christen sind, ob das Moslems sind, ist mir völlig egal.
Ja, ja.
Jeder darf das glauben, was er möchte, aber bitte nicht die anderen sozusagen dominieren wollen.
Das finde ich immer ganz schön. Das liegt auch gar nicht im Interesse der Religion, beziehungsweise auch in meinem Interesse nicht. Mhm. Das ist mein Lieblingsbuch und nicht, was ich anderen
auch. Bist du tatsächlich der einzige Moslem? Und das ist ein bisschen traurig eigentlich fast. Den ich so kenne, mit dem ich so auf einer Ebene bin, wie wir zwei jetzt sind. Ne? Und mit dem ich auch so rede, wie wir zwei jetzt sind. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also sitzt tatsächlich mit dem Koran da, schlägst irgendeine Seite auf und fängst an zu lesen? Oder sagst du, ich habe heute das und das Problem gehabt, ich war unzufrieden mit dem und dem Teil meines Lebens. Ich weiß, da muss ich jetzt in die und die Abteilung oder keine Ahnung, wie das da...
Nee, also der Koran ist für mich nicht Google. Ich gehe da nicht rein und das ist ein...
Um eine Lösung zu finden.
Ja, der gibt dir eher im Gesamten das Bild oder den Weg oder die Unterstützung, die du. Das ist nicht so, ich schlage jetzt einfach mal Index auf und gucke, okay, heute habe ich Probleme beim Wasserlassen gehabt, was kann ich denn machen? Ich sage jetzt mal überspitzt, so, nee. Er gibt dir aber für jeden Bereich, gibt er dir Guardline, wo du dich entlang hangeln kannst. Genau, so ist das. Deswegen, wie ich das angehe, ich muss da dazu sagen, ich bin auch natürlich nicht geborener Muslim, sondern ich bin vor 4 Jahren bin ich konvertiert deswegen, das liegt auch an der Jugend oder an meinem Upbringing als Christ, sag ich mal, als sehr, sehr konservativer Christ in Bayern dort auf der Klosterrealschule, genau. Aber das ist ein Thema für sich. Fakt ist auf jeden Fall, dass ich den Koran hernehme, um einfach, das ist was, wo du dich in die Ecke sitzt, wo du drin liest, ob du jetzt von Anfang, von der ersten Sure anfängst oder ob du mittendrin den aufschlägst. Es ist einfach was, wo du dich gehen lässt, wo du einfach die Worte auf dich wirken lässt und wo du das dann für dich ummünzt in deinen Alltag.
Mhm. Okay. Genau. Cool. Nächste Frage. Remote arbeiten oder im Team? Also vor Ort.
Ganz klar remote. Ich habe immer so eine Geschichte, wo ich den Leuten sage, wenn ich ehrlich bin, habe ich die größten Abschlüsse. Ich habe als Sales- und Marketing-Mann in der Vergangenheit gearbeitet und ich arbeite schon, wie ich vorhin gesagt habe, schon bestimmt 15 oder länger 15 Jahre im Homeoffice. Natürlich immer auf Konferenzen unterwegs oder auf Reisen, das klar, und das mache ich auch gerne. Und ich bin auch jemand, der sehr sozial interaktiv ist, wie du vorhin auch schon angemerkt hast. Ich habe meine größten Abschlüsse wirklich in der Tat gemacht, indem ich hier gesessen bin im Hemd und unten war nur Boxershort. Verstehst du? Mhm. Dann sollte man halt nicht aufstehen, weil sonst wackelt der Abschluss dann dementsprechend. Oder er ist vielleicht sogar förderlich, je nachdem, was du da für ein Zielpublikum hast. Spaß beiseite. Es ist so, ich bin in meinem Homeoffice. Ich kann schalten und walten, wie ich möchte. Ich bin mein eigener Unternehmer im Unternehmen. Wenn du das kannst, ich konnte es ganz, ganz früher, konnte ich nicht, muss ich erst lernen. Aber wenn du das kannst und verantwortlich durchgehst, dann ist Homeoffice eigentlich eine ideale Erfindung. Also das ist für mich, ich kann Zeit, wenn ich jetzt Lust habe, 10 Minuten mit meinem Sohn zu verbringen, dann mache ich das. Ich bin aber dann auch abends um 22 Uhr hier und weil ich hier arbeite und auch mein privates Leben gestalte und mache dann eben noch eine E-Mail. Du hast eine Passion für dein berufliches Dasein und diese Passion gibt dir eben diese Freiheit des Homeoffices und dass du da machen kannst, wie du meinst, ja, aber, aber die hält dich auch an der Stange, sodass du die Sachen, die du eben in den 5 Minuten mit deinem Sohn nicht machst, dann trotzdem dann machst, wenn du sie machen kannst. Und das könnte ich im Büro nicht so. Ich wäre auch wahrscheinlich ein ziemlich knatschiger Typ. Wolfgang, du hast mich nicht so kennengelernt, aber morgens, wenn ich dann nicht mein Red Bull hätte, dann wäre ich wahrscheinlich ziemlich knatschig gegenüber den Kollegen. Das möchte ich wirklich den Kollegen nicht antun. Und auch sonst, nach dieser langen Zeit hat sich das so etabliert, dass ich einfach gerne für mich bin. Ich bin auch, obwohl ich gerne rede und obwohl ich gerne mit anderen bin, aber ich bin auch gerne auch im Stillen für mich und auch reflektiert. Und das kann ich hier im Homeoffice ausleben und dafür bin ich mega dankbar. Deswegen ganz klar Homeoffice.
Okay. Hast du ein Lieblingsgericht?
Döner. Vor allem, wo er damals noch 2,50 gekostet hat, als ich nach Stuttgart gekommen bin.
Also das heißt, die amerikanische Fastfood-Küche hatte ich dann, also der Döner hat
Ja gut, oder? Mittlerweile esse ich nicht mehr, ich esse nur Halal, aber natürlich gab es da Spare Ribs und es gab diverse Fastfood-Restaurants, die man hier gar nicht kennt, wo es wirklich ganz tolle Essen gibt und die Südstaatenkost ist eine ganz, was hier in Deutschland saure Kutteln ist zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das Leute kennen und auch mögen. Das ist in Amerika Chitlins heißt das zum Beispiel. Ist eher ein schwarzes Gericht oder so Soul Food, sagt man. Ich habe sehr viel mit, wie gesagt, im afroamerikanischen Raum, wenn man es ganz politisch korrekt sagen möchte. Habe da sehr viele gute Gerichte gehabt. Also Amerika ist nicht nur Burger and Fries, sondern es ist viel mehr als das. Es gibt New York Cheesecake, es gibt so viele gute Sachen, natürlich viele Bomben und viele Süßes, deswegen haben wir auch, sagen wir mal, ziemlich breit gebaute Personen in Amerika, aber trotzdem jetzt um alles, ich habe alles schon gehabt, ich habe alles schon probiert und habe viel essen dürfen auf der ganzen Welt. Aber wenn ich es mal so runterbrechen möchte, wenn ich jetzt mal schnell was essen möchte, was eine komplette Mahlzeit ist mit Salat, mit allem drum dran und auch jetzt noch einigermaßen sag mal, preiswert für das ist, was du bekommst, ist einfach ein Döner ein mega geniales Gericht.
Okay, dann letzte Frage aus dem Komplex. Was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen?
Cola. An der Stelle wirklich nicht Red Bull, weil das kaufe ich mir meistens um die Ecke, weil meine Frau mir auf die Finger schlägt, wenn die da Red Bull so ein Sixpack findet im Ding. Das wird er direkt aus dem Fenster fliegen, die kennt da nichts. Cola muss da sein. Cola, ich bin süchtig nach, also eigentlich sogar noch mehr, also natürlich trinke ich nicht die ganze Zeit Red Bull, aber ich genieße Red Bull, aber Cola ist für mich so das Lebenselixier, was komisch klingt, aber es ist wirklich so, wenn kein Cola da ist, werde ich wie sagt man, dann schiebe ich einen Affen. So. Genau, das muss da sein.
Aber schon tatsächlich auch die Marke, die du gerade genannt hast, oder ist es egal, ob Pepsi oder
Sinatra? Nein, ideologischer Gesichtspunkt sollte ich eher weggehen von Cola, das ist ein anderes Thema, aber ich habe schon Jahr und Tag immer Cola getrunken. Alternativ wäre nur Dr. Pepper. Das wäre Alternative.
Okay. So, letzte Frage. Die eine habe ich vergessen. Die wichtigste habe ich eigentlich fast vergessen. Was war das letzte Geschenk, das du dir selbst gemacht hast?
Das letzte Geschenk, das ich mir selbst gemacht habe. Das ist jetzt auch wieder so eine Frage, wo man ausholen kann und sagen kann, das letzte Geschenk, das ich mir gemacht habe, und das sage ich nicht jetzt, dass meine Frau nachher kommt und mir zärtlich über den Rücken streicht, aber das Geschenk ist meine Frau. Das habe ich mir gemacht, weil ich habe sie angesprochen damals. Das wäre jetzt so die emotionale Variante und jetzt werden vielleicht Leute sagen, oh, jetzt tropft der Schleim und so. Das ist aber nicht so, das ist wirklich so gemeint. Das letzte Geschenk, wenn ich jetzt wirklich an was Materielles denke, ich bin ein total verrückter Uhrenliebhaber. Also ich bin total in diesem Uhrending drin. Das hat zwar jetzt die letzten ein, zwei Jahre so ein bisschen nachgelassen, aber gerade so um die 2021, wo das auch richtig Hype-Thema war, jeder hat davon gesprochen, jeder wollte investieren und so, da habe ich mir zum Ziel gemacht, dass ich nicht nur labe, sondern mir diese Uhren, die ich denn gerne hätte, auch wirklich besorgen kann, nämlich indem ich eine gute Beziehung zu den Konzessionären aufgebaut habe. Okay. Ob das jetzt bei AP oder bei Rolex war, es hat beides mal geklappt. So viel darf ich erwähnen, ohne dass ich jetzt irgendwie großkotzig rüberkomme oder sonst irgendwas. Das will ich nämlich auf gar keinen Fall. Aber ich habe mir zu dem Zeitpunkt zwei Traumuhren geschenkt. Und das waren die sowohl größten als auch die Geschenke, wo ich am meisten mir denke, Mensch, dass ich das habe machen können, dass ist für mich einfach, das ist mehr als eine Uhr oder mehr, da steckt viel, viel mehr dahinter. Aber das sind so die Geschenke, die ich mir materiell gemacht habe, wo ich sagen würde, das waren die letzten und auch größten Geschenke, die da waren. Normal, ich schenke gerne, Wolfgang, ich gebe gerne
Prozent,
eher als.
Wie viel Prozent Wertsteigerung hatten die Uhren, seit du sie gekauft hast? Kannst du das sagen?
Ich bin ganz ehrlich mit dir, also bei Rolex war es garantiert über 100% Wertsteigerung und bei AP ging es ins Unermessliche. Wir reden davon Schritten, wenn eine Uhr damals irgendwie 20.000 Euro gekostet hat, dann hat die Uhr plötzlich 75.000 Euro auf dem Zweitmarkt, auf dem Grey Market, sagt man ja, gekostet. Das hat sich aber jetzt mittlerweile wieder, also diese ganzen Flipper, die damals Uhren gekauft haben und dann wieder verkauft, um einen schnellen Reibach zu machen, das hat sich alles wieder erledigt. Rolex-Modelle sind, jetzt kommt übrigens gerade wieder Watches and Wonders, in Genf ist das, das ist in zwei Wochen, glaube ich, wo die Neuheiten immer vorgestellt werden von den üblichen Marken, da guckt man dann auch wieder gerne hin, aber mittlerweile sind außer bei diesen ganz krassen Modellen so eine Platin-Daytona mit Steinchen oder so jetzt soll die Pepsi eingestellt werden, das ist die mit der rot-blauen Lünette, die GMT, man sagt Pepsi dazu, die haben ja immer so Nicknames, da sind die Werte vielleicht dann noch doppelt so hoch wie der Listenpreis, aber die normalen Modelle, da liegen wir vielleicht beim Tausender oder so drüber, da ist nicht mehr so ein großer Gap, die kann man sich jetzt auch gerne auf dem Graumarkt kaufen. Aber im Bereich Patek Philippe, im Bereich Audemars Piguet, im Bereich natürlich Richard Mille und so, diese ganzen Geschichten, da geht es in Abnormalitäten und das ist verrückt und da sind die Werte immer noch massiv hoch, genau.
Also man merkt, dass du in dem Markt drin bist, ja.
Ja, also aber nicht mehr so.
Leidenschaft ist.
Ja, nicht mehr so wie damals und es ist eine Leidenschaft, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Wir nehmen das nicht mit, Wolfgang, ob das jetzt Bargeld ist oder Uhren, wir nehmen das irgendwann mal nicht mit, aber eine schöne Uhr, der Schmuck eines Mannes ist eine Uhr. Und die Frau dazu, das muss ich dir sagen, aber eine Uhr ist der Schmuck eines Mannes. Wenn ich einen Menschen sehe und der hat eine schöne Uhr, und das kann auch eine PRX sein von Tissot, die 600 Euro kostet, aber es kann auch eine tolle Calatrava sein von Patek Philippe, die zigtausend Euro kostet, aber eine schöne Uhr, jeder Mann sollte und muss eine schöne Uhr besitzen, das macht den Mann komplett, das unter dem Sleeve, wenn es rausblitzt oder das ist das, du solltest eine richtig geile Uhr haben. Das musst du machen.
Also ich glaube, das wäre eventuell noch mal eine Zweitkarriere für dich. Ja. Uhrenvertrieb. Ich glaube, viele Leute würden dir eine Uhr abkaufen. Ja. Mein Lieber, ich habe noch eine Frage. Also wir machen jetzt gleich weiter. Du hast Abitur in Deutschland gemacht und ich würde jetzt gerne mit dir so durch die nächsten 15 bis 20 Jahre Beruf, so ein bisschen hopsen, weil wir mit Blick auf die Uhr auch ein bisschen verkürzen müssen. Ja. Aber ich habe trotzdem noch eine Frage, die ich vergessen habe, wohin zu stellen. Die steht schon die ganze Zeit hier. Wir sind nochmal beim Abschlussball in den USA. Du hast ein farbiges Mädchen gefragt, sie ist sehr hübsch. Das ist ein No-Go für deine Adoptiveltern oder Zieheltern oder Pflegeeltern, wie man das auch immer nennen möchte. Du hast es durchgezogen, du bist mit ihr zum Abschlussball gegangen. Waren die da oder waren die nicht da?
Nein, die haben gesagt, in dem Moment, wo ich den Namen gesagt habe.
Die haben es auch durchgezogen.
Ja, wenn ich zu denen sage, Lucretia McNeil, dann sagen die, das klingt aber anders. Und das war dann geschwätzt, so auf Deutsch gesagt. Mhm. Das war dann das Ende dieser Durchsage. Ja.
Okay, alles klar. Also das wollte ich einfach noch mal wissen, ob die tatsächlich das durchgezogen haben.
Und Wolfgang, vielleicht bitte erlaube mir noch einen Einschub.
Gerne, natürlich.
Abschlussball der Graduation und Prom ist im Prinzip, das ist nicht einfach nur, das ist nicht einfach nur so ein kleines Fest oder das ist nicht einfach, das ist der Eintritt ins Erwachsenenalter. Das ist, da steht, damit gehen die Highschool-Jahre vorbei, da geht dann das richtige Leben los, ob das jetzt College oder berufliches ist. Das ist eine riesengroße Sache. Das ist im Prinzip so, wie wenn du als Sohn entmündigt wirst. So. Also
Ja,
das
ich
ist
verstehe.
absolut riesengroße Sache.
Wahnsinnigen Statuswert hat das.
Status.
Ob du alleine hingehst, ohne Eltern sozusagen, oder
Korrekt.
ob sie dich
Korrekt.
unterstützen. Ja, verstehe ich.
Korrekt.
Ja. Okay, mein Lieber, hast du Abitur gemacht und wie ging es denn dann beruflich weiter? Vielleicht machst du das so ein bisschen im
Schnelltakt.
Schnelldurchriss. Ja,
Schnelltakt.
genau.
Du hast
Ich
einen Fehler
möchte,
gemacht.
wenn ich noch eine Sache sagen darf, möchte natürlich ja nochmal auf die aktuelle Situation eingehen, was du
Korrekt.
machst, wie wir
Korrekt. Korrekt.
zusammengekommen sind
Korrekt.
und auch wo es hingeht. So,
Ja, ja, ja. Okay, um das in kurzer oder versuchen in kurzer Manier zu machen. Der Abschluss auf dem Wirtschaftsgymnasium. Nach dem Abschluss hatte ich einen kurzen Abstecher ins Militär, und zwar deutsch-amerikanisches Militär in der Nähe von Nürnberg. Habe dann zu der Zeit auch in Nürnberg Basketball gespielt, hatte ich dir ja gesagt, in der zweiten Bundesliga, damals auch noch gegen Nowitzki gespielt und so. Das sind so ein paar tolle Geschichten entstanden. Dann bin ich in der Tat direkt nach Amerika wiedergegangen und habe auf dem College ein Stipendium, ein Basketballstipendium gehabt. Habe dort für ein Jahr auf dem College gespielt und habe Wirtschaftsinformatik studiert. Jetzt ist aber, wenn du ein Basketballstipendium hast, ist das Studium, das ist sowas von dritt- oder viertrangig, das hat überhaupt gar nichts. Also da geht es darum, zu dem Zeitpunkt musst du dir vorstellen, denkst du noch, Mensch, du wirst es schaffen. Ja,
NBA-Profi.
du wirst Profi, ja, da gibt es nichts dran zu rütteln und so. Ja,
Konnte
da
man
gibt
in der zweiten Liga oder jetzt in der Phase in Amerika, konnte man doch schon von leben, was du dafür bekommen hast für?
Damals in der zweiten Bundesliga gab es, glaube ich, nur ein kleines Taschengeld, wenn überhaupt. Da gab es nichts für mich. Nee, da gab es Schuhe und Essen und Trinken und was zum Anziehen, so, also Sportklamotten, aber da gab es nichts. In Amerika bist du auf dem College, wenn du ein Stipendium hast, schon auf einem gewissen Niveau. Das bedeutet, dir wird, also erstens mal das Stipendium, nur damit du das in Relevanz setzen kannst. Die Ausbildung damals hat über 4 Jahre ungefähr ungefähr 200.000 Euro oder so gekostet. Also diese gesamte Zeit mit Books, Tuition, also alles, alle Kosten, die da auf dich zukommen. Und das bekommst du du bekommst ein Full Ride Scholarship. Also das bekommst du komplett bezahlt. Dazu auch hier wieder Essen, Trinken, Verpflegung, Unterkunft, Klamotten, Schuhe, egal was du brauchst. Und wenn du je nachdem, wie du kannst, oder wenn du so ein Talent und so ein Nummer-1-Spiel, dann bekommst du natürlich hier und da was zugesteckt und so weiter. Kommen, dann gehen diese Spielchen los. Ich war also ein normaler College-Spieler, sag ich mal, der natürlich gut genug war, ein Stipendium zu erreichen, aber ich war jetzt kein Superstar oder so. Aber trotzdem, wenn du in der Mannschaft bist, wirst du hofiert, wirst interviewt, du wirst von den Leuten erkannt, das ist einer der Mannschaften und so, deswegen du bekommst überall deine Vorteile so dementsprechend. Aber an Geldleistung an sich bekommst du nicht. Ich musste halt für meine Ausbildung nichts zahlen, das ist viel wert natürlich. Ja. Dann bin ich nach einem Jahr, also in diesem Jahr haben wir dann, wie gesagt, ein richtig massiv gutes Jahr gehabt. Ich habe, du weißt ja, auf der Bühne hat die Sandra meinen Ring präsentiert. Ich habe damals ja einen Championship-Ring für den Gewinn der nationalen Meisterschaft bekommen. Das war gigantisch. Das war so mein Höhepunkt in der Basketballkarriere. Als ich dann wieder zurückgekommen bin, bin ich in Deutschland dann geblieben für eine Zeit, einfach weil die Zeit es damals gefordert hat, dass ich, meine Großmutter ging es damals auch relativ schlecht. Ich hab mich entschlossen, dass ich in Deutschland bleibe, dass ich also nicht ins zweite Jahr College gehe. Ich war nur ein Jahr auf dem College. Hab dann aber gesagt, okay, ich muss natürlich hier auch was machen und habe mich damals dann für Studium hier in Deutschland beworben und habe dann wirklich ein Studium angefangen. Also lernen und Bücher, anstatt dass ich irgendeinen Ball in den Korb werfe und habe angefangen zu studieren, nämlich Druck- und Medientechnologie in Stuttgart. Genau, ich hatte damals durchs Basketball schon Connections nach Stuttgart, hatte hier eine griechische Familie, die mich aufgenommen hat, als wäre ich ihr eigenes Fleisch und Blut. Und wenn du mit den Griechen einmal aus dem Salatschüssel gegessen hast, jeder stiert in eine Salatschüssel, dann bist du Blut. Also dann gibt es kein Zurück mehr. Genau, das ist dann so passiert. Dann war ich hier, habe mein Studium gemacht, etwas länger wie andere, muss ich zugeben. Ich war nicht der Vorbildstudent, habe da schon ein bisschen rumgedoktert daran, habe dann meine Praxissemester, war ich auch wieder also in den USA fürs Praxissemester. Erstes Praxissemester habe ich bei Heidelberger Druckmaschinen, das habe ich ja vorhin erwähnt. Und im zweiten Praxissemester wollte ich dann unbedingt wieder nach Amerika zurück. Damals war ich noch in diesem, auf diesem Film, dass mit 35 lebe ich sowieso wieder in Amerika. Habe dann, mein zweites Praxissemester in Amerika gemacht und habe dann einen Abschluss gemacht, Druck- und Medientechnologie, damals noch Diplom-Ingenieur. Ich war der letzte Jahrgang Diplom-Ingenieur und habe dann zu arbeiten angefangen bei einer kleinen Druckerei in Bruchsal in der Nähe von Karlsruhe. Habe dann nach einem Jahr festgestellt, so zwei Jahren vielleicht, dass das doch nicht das ist, das Druckgewerbe ging damals, weißt du, diese ganzen Kataloge, Neckermann, Quelle und so weiter, diese großen Sachen, die ging ja dann, den gab es ja damals dann nicht mehr, Druckerei sterben war und so weiter, ging es schlecht der Branche und bin dann da weggegangen, habe dann hier und da noch ein, zwei Sprünge gemacht, bevor ich dann eher in diese Richtung SEO und Marketing dann auch wirklich in der Tat gegangen bin. Da spule ich an der Stelle mal ein bisschen vor, weil das Markante oder das Zeichnende war dann wirklich, wo ich, für eine Link-Building-Plattform, also im SEO-Bereich, damals, vielleicht kennst du die sogar, Teliat hießen die damals. Mhm. Sagt dir das was? Ja,
Teliat.
Ja. Teliat, genau, Textlink-Ads. Die heißen heute, glaube ich, SEO Native oder irgendwie so. Die haben sich umgewandelt, weil es da auch, da gab es ziemlich viel dreckige Wäsche damals mit diesen ganzen Link-Building-Sachen und so. Da wurde viel Schindluder getrieben, genau. Aber da habe ich eine kurze Interaktion gehabt mit Teliat, immer so mit diesem internationalen Background. Also ich war immer eingesetzt dann für den amerikanischen Markt oder für den skandinavischen Markt und so weiter. Die haben das dann ausgenutzt, dass ich da gut kommunizieren konnte und so weiter. Und habe dann danach in der Tat dann letztendlich den Weg zu SAP gefunden. Ich war für einen längeren Zeitraum bei SAP dann beschäftigt und zwar für eine SAP vertreibt das große ERP, R3 oder ECC an die großen Firmen, an die großen Enterprises, das machen sie selber und die Unterprodukte, wie zum Beispiel SAP Business One, für die ich zuständig war, die vertreiben sie über ein Partnernetzwerk und ich habe für den größten global agierenden Partner für SAP dann den Bereich Marketing aufgebaut. Also sprich, ich bin da hingekommen, hat es geheißen, okay, wir haben ein Logo in Word gemacht und wir machen unsere Flyer auf dem Kopierer und das geben wir so aus und bitte macht da irgendwas. Greenfield, mach irgendwas daraus. Und dann habe ich für 5 Jahre in der Tat so meine erste richtigen Footprint hinterlassen, habe für diese Firma, B1 Solutions heißt die, ist mittlerweile auch riesengroß geworden. Ich habe da die ersten 5 Jahre die globale Marketingabteilung aufgebaut für diese Firma. Sehr interessant, sehr interessanter Ansatz auch. Da gibt es auch einiges zu erzählen, aber das lasse ich an der Stelle mal weg, bedingt der Zeit. Aber dann bin ich nach 5 Jahren da weggegangen und bin in eine Firma gegangen, die Content Syndication, also so die wie mit einer Spritze in eine Webseite den Rich Content einzufügen sozusagen. Also wenn du auf eine Mediamarkt-Seite gehst zum Beispiel und da steht bei einem Produkt, einem Staubsauger steht bitte mehr Infos zum Produkt anzeigen, dann klickst du da drauf und diese Firma hat im Hintergrund mit den Herstellern zusammengearbeitet, hat das alles gesammelt, diese Informationen und hat das bei diesem Klick dann ausgespielt. Das bedeutet, bei diesem Klick wurde bezahlt dann diese Firma, für die ich dann tätig war. Firma heißt Loadbee hier in der Nähe Leinfelden-Echterding in Stuttgart. Das hat allerdings auch keine so große, ich bin immer noch diesem SAP Gedanken hinterher gerannt, beziehungsweise hatte da eben die wirklich 5 richtig geile Jahre, sage ich mal. Und das hat Erfolg mit sich gebracht. Ich war auf der ganzen Welt und so weiter. Und danach oder bei dieser Firma hat es nicht so geklappt, wie ich es mir habe vorgestellt.
Alex, lass mich da nochmal kurz reingehen. Erstens, wie alt bist du dann an dem Punkt? Ungefähr, so roundabout. Also wie viele Jahre ist das her?
Ich habe angefangen 2015 bei SAP, habe gearbeitet bis 2020 und habe dann so 2020, also kurz vor Corona, da kam dann alles dann zusammen. Ich habe mich bei der Firma nicht wohlgefühlt, beziehungsweise war das nicht so wie ausgemacht und habe dann, dann war die Corona-Zeit und habe dann, ehrlich gesagt, Zeit gebraucht, um einfach mal für meinen Sohn da zu sein in der Zeit.
Genau, du bist dann ungefähr Anfang 30, Anfang Mitte 30.
Ja, ich bin jetzt 49, vor sechs Jahren war das. Also ich war schon über
40. Anfang 40. Mhm. Genau. Was ich gerne nochmal so als generelle Frage einstreuen würde, weil das waren jetzt schon viele Stationen, ne? Und du hast ja immer mal so gesagt, ja, bei der Druckerei hat es nicht so geklappt, da gab es einen Druckereisterben oder jetzt in der Firma. Wie gehst du mit sowas um? Also du hast ja jetzt gesagt, der Koran, also dein Glaube, ist ja jetzt erst seit 4 Jahren so bei dir eingezogen. Yeah. Ins Leben, ne? Das heißt, in der Phase warst du noch nicht so gläubig.
Nee.
Wie gehst du generell, also du hast ja jetzt von Anfang an in deinem Leben, sagen wir mal, nicht die leichtesten Bedingungen gehabt, also schwierige Bedingungen. Ich habe jetzt nicht weiter nachgefragt und insistiert wegen Eltern, Familie und so weiter, möchte ich auch gar nicht. Aber was ich damit sagen will, ist, ich würde gerne mal von dir erfahren, wie gehst du generell mit Schwierigkeiten um? Also wenn irgendwas nicht klappt, wenn die NBA-Karriere nicht klappt, wenn der Job, wenn du merkst, der Job ist nicht das, was ich will. Wie geht Alex dann daran? Also nicht konkret an der einzelnen Situation, sondern eher so vom Mindset.
Ja.
Bist du jemand, der an sich zweifelt? Bist du jemand, der an den, wie soll ich sagen, an den äußeren Einflüssen dann zweifelt? Oder sagst du, nee, okay, das ist jetzt, wie es ist? Also wie gehst du damit um?
Also ich würde das phasenweise, ich bin durch verschiedene Phasen gegangen. Früher, als ich vielleicht 20 war, 25, habe ich schon massiv an mir gezweifelt, beziehungsweise wenn du dich dann beworben hast und du hattest vielleicht ein, zwei, sagen wir mal, gehüpfte Stationen gehabt, du warst ganz kurz nur da, dann hast du natürlich auch das Feedback bekommen, du, warum, was ist das jetzt? Also der Head of HR hat dann gesagt, ja, warum hast du da jetzt so oft gewechselt oder du bist jetzt nur so alt und hast da schon drei Stationen. Das hat natürlich schon am Ego gekratzt. Also das gab es auch, das kann ich dir gar nicht mal so sagen, da gab es jetzt nicht unbedingt was, wo ich mich habe festhalten können oder ähnliches. Da war ich eher der dann noch von der Jugend her so dieses, sag mal, ja, da sind viele Dinge nicht so gut gelaufen und was ist, wenn das jetzt so sich weiter, sag mal, skaliert und jetzt läuft es da nicht und so weiter. Also da, das war schon, war ein Kampf, ja. Da hilft ihr dann, oder zu dem Zeitpunkt gab es natürlich Freunde vor allem. Es gab einfach dein Mindset entwickelt sich. Du realisierst selber an einem Punkt oder hoffentlich realisierst du selber, dass du an verschiedenen Sachen nicht schuld bist oder musst dir das auch einreden oder du musst an irgendwas musst du glauben. Wenn du es nicht an Gott tust oder wenn du es nicht an keine Ahnung an Voodoo tust oder an irgendwas anderes, dann musst du an etwas glauben und an etwas festhalten können. Natürlich sonst endest du in Frankfurt in der Kaiserstraße, sage ich jetzt mal so. Ja, ich habe Gott sei Dank zu jeder Station jemand gehabt, der mich aufgefangen hat, ob das jetzt meine Frau war, mit der ich ja auch schon 25 Jahre bin jetzt, oder ob das wirklich sehr, sehr gute Menschen waren und Leute, die mich einfach aufgefangen haben. Wie gesagt, ohne irgendwas zu fordern, sondern einfach gegeben haben, Wolfgang. So Menschen, die rar sind, die sind rar geworden, solche Menschen, die einfach ohne zu sagen, du, okay, ich gebe dir jetzt 50 Euro, aber du musst mir 58 Euro, weil 8 Euro sind Zinsen. So läuft es nicht. Die diese 50 Euro gegeben haben und dann beim zweiten Mal gefragt haben, brauchst du nochmal 50 Euro? So, diese diese Leute. Diese meine ich. Und da hatte ich schon immer, obwohl viel Negatives passiert war, und du hast mich jetzt in der Unterhaltung und die Zuhörer haben mich das, verfolgt, ich habe nicht gemeckert oder ich habe nicht gesagt, oh, wie schlimm oder sonst irgendwas, sondern ich habe gesagt, es ist eine Chance, es ist eine Challenge, aber wenn du durch diese Challenge durchgehst und die meisterst, und da hat mir auch Sport viel geholfen, dass ich Dinge einfach sportlich sehe. Ich will nicht verlieren, Wolfgang. Ich hasse zu verlieren. Und ich werde auch nicht verlieren, beziehungsweise werde denen, die es mir schlecht gemacht haben, genau zeigen, dass ich gewinnen werde am Schluss. So, das war das Mindset, das sich dann entwickelt hat. Aber das war am Anfang nicht so stark und es war nicht so fest, sondern das hat sich entwickelt. Und heutzutage, ja, ich hatte viele Stationen, wo ich nur ein Jahr war oder wo ich nur zwei Jahre war. Ich hatte aber genauso gut Stationen, wo ich wirklich eine Duftmarke hinterlassen habe, um das mal so darzulegen. Und wo ich sagen kann, guck mal, da habe ich wirklich was gerissen und darauf bin ich stolz. Und heutzutage fürchte ich sowieso nur noch eine Instanz. Verstehst du? Also das ist so. Ich bin heute manifestiert in dem, wie ich bin und wie ich geworden bin mit 49 Jahren. Und das, was kommt, kommt. Es gibt keine Zufälle für mich. Es gibt Dinge, die sind geschrieben für mich. Und ich kann die beeinflussen, indem ich einfach so agiere, wie ich zu agieren habe. Nämlich mit dem Kopf durch die Wand, geradeaus, aber freundlich und dankbar und wertschätzend. Und diese Leute, die mir Gutes tun, denen gebe ich doppelt zurück.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Und ich würde jetzt einfach mal so als Fazit von dem Ganzen festhalten, dass der Sport schon deine Werte doch wesentlich auch geprägt hat. Dass du im Sport gelernt hast, Niederlagen wegzustecken, Erfolge zu genießen. Das Basketball ist auch ein Teamsport. Das ist auch, glaube ich, eine wichtige Prägung. Ja, also ist was anderes als Tennis, wenn du wo eins gegen eins spielst. Auch ein toller Sport, um Gottes Willen. Gar keine Wertung. Aber ich finde, Teamsport prägt Menschen nochmal anders. Jetzt würde ich gerne auf die Phase, und dann kommen wir tatsächlich mit Blick auf die Uhr auf die letzte Station, wo du jetzt gerade, also die aktuelle, nicht die letzte, um Gottes Willen, Station. Aber ich würde gerne nochmal auf eine Sache schauen. Du hast jetzt so viele Menschen benannt, so in sozusagen im virtuellen Raum. Du hast gesagt, ich hatte immer Menschen, die mich aufgefangen haben. Ich hatte diese Eltern in den USA. Ich hatte die Griechen, die plötzlich jetzt dann auftauchten. Also es ist ja wahnsinnig viele Menschen. Gibt es so ein oder zwei Mentoren, von denen du sagst, okay, die haben mich wirklich nachhaltig geprägt, die würde ich auch namentlich mal nennen wollen. Gibt es da jemand?
Es gab natürlich in der frühen Kindheit irgendwelche Idole, die so, sag mal, virtuell als Idolfigur fungiert haben. Ob das jetzt damals, natürlich, ich habe mich da Michael Jordan, also es sind eher Idole.
Hast du ihn mal getroffen?
Nein, aber ich habe in der Tat den Erfinder des Basketball, ich weiß nicht, ob F der Mittelinitial ist, aber James Naismith ist der Erfinder des Basketballs, und dem seinen Sohn oder Nachfahren habe ich in der Tat einmal kennenlernen. Okay. War ein ganz ich habe in der Zeit viele große Leute getroffen, NBA-Spieler oder ähnliches. Mit Nowitzki habe ich in der Tat das ein oder andere Mal
dazu. Das sind große Leute, ne?
Große Leute, ja. Ich bin ja auch nicht klein, aber die sind natürlich noch um einiges größer. Also ich habe wirklich verschiedene tolle Leute kennengelernt. Wenn du mich aber jetzt Stand heute fragst, wer hat dich beeinflusst oder wer sind wirklich deine Mentoren? Ja, kommt vielleicht auch jetzt in dem Zusammenhang, wo ich mit dir sitze oder wo ich auch mit Leuten zu tun habe in deinem Umfeld, OMT-Umfeld zum Beispiel, sind das so Leute wie zum Beispiel ein Bane Kartic, der mich letztes Jahr, ich habe immer viel gesprochen, manche sagen auch Laberbacke, aber gelernt zu wirken und gelernt damit wirklich umzugehen, mit der grundsätzlichen Gabe Stimme und Vermögen sich auszudrücken, ob das jetzt auf Englisch oder auf Deutsch oder von mir aus auch auf Griechisch mittlerweile oder auf Kroatisch, ist so ein paar Sprachen. Ich kann ein bisschen Griechisch, ein bisschen von allem. Also der mich kennt, der weiß, mit jedem Landsmann, Stuttgart ist ja auch bunt gemischt, mit jedem Landsmann kann ich so ein paar Sachen sprechen. Aber Griechisch ist in der Tat so, dass ich da mir was bestellen kann und so weiter und so fort.
Das müssen wir beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen.
Mal, zum Besten geben, das kann ich gerne machen. Aber wenn ich jetzt sage, natürlich auf Englisch und auf Deutsch kann ich, man sagt im Englischen ambidextrous, sind beidhändig. Ja, ich kann mit beiden Sprachen natürlich naturgemäß umgehen. Und in diesen Sprachen bin ich schon immer der, der viel redet. Und das siehst du jetzt mit Blick auf die Uhr. Aber der mich beeinflusst hat dann letztendlich und federführend beeinflusst hat, war zum Beispiel ein Barney Cartage, der mir in der Speaker Academy beim OMT da die Leviten gelesen hat und mich da wirklich geleitet hat. Es sind aber so Leute auch wie mein Chef bei SAP, Uzi Halfon heißt der, ist ein jüdischer Geschäftsmann in der Tat aus Tel Aviv. Passt auch irgendwie so gar nicht zusammen, aber es hat zusammengepasst. Und der hat mich, weil der Einzige war, der wirklich Chef war, privat sprechen konnte und trotzdem führen, beziehungsweise wo es auch mal hinter die Löffel gegeben hat, wenn es an der richtigen Stelle war. Solche Menschen hatte ich viele. Und jetzt darf ich noch mal zwei weitere nennen, die mir sehr am Herzen liegen. Einer dieser Menschen ist die Sandra Breslich in der Tat, die mich sehr positiv beeinflusst hat. Und der letzte, weil es gibt da noch mehrere, sitzt mir auch hier gegenüber. Du weißt, du hast mich wirklich in den Arm genommen, wo ich auf die Bühne musste letztes Jahr in Mainz, und ich habe gezittert wie Essen im Laub. Und solche Sachen vergesse ich nicht, Wolfgang. Du bist für mich wie eine väterliche Gestalt, beziehungsweise wie ein Mentor, ja. Und ich richte mich an dir aus und sage das nicht nur, weil ich in deinem Podcast sein darf, beziehungsweise, dass ich jetzt irgendwie zum Abschluss noch sagen möchte, oh toll, alles gut, sondern ich habe Anfang doch gesagt, ich meine die Dinge so und ich benenne die Dinge auch so. Ja? Deswegen sind solche Menschen, die mich beeinflussen, die mich führen, die mir Respekt geben und die mir Sachen zeigen und mir beibringen. Ja, ich bin 49 und du magst vielleicht nur 10 Jahre älter sein, aber ich kann auch von einem, der 16 ist, was mitnehmen, der kann auch mein Mentor sein oder der mir hilft so.
Ja, auf jeden Fall. Und Grüße an Barne und Sandra, die kenne ich ja auch beide. Und besonders Barne, ich war ja auch schon bei mir im Podcast hier und hat auch eine tolle Geschichte. Und wenn man sich mit ihm beschäftigt, ja, jemand, der vor einem wirklich, ich glaube, 250 Millionen Menschen moderiert hat. Ja. Also man fühlt sich ja schon toll, wenn man irgendwie in Salzburg vor 1000 Leuten einen Vortrag gehalten hat. Aber Barne hat natürlich da den Eurovision Song Contest einmal aus dem Green Room und einmal tatsächlich moderiert. Das ist natürlich eine Hausnummer, ja, und das merkst du einfach, ist ein unfassbarer Profi. Also Grüße gehen raus. Lieber Alex, jetzt sind wir sozusagen bei Lead Experience gelandet, mehr oder weniger. Wir haben wahrscheinlich noch ein paar Stationen ausgelassen, müssten wir eben nochmal einen zweiten Teil machen. Aber trotzdem merken die Leute, glaube ich, was du für eine bewegte Heldenreise hast und was aus diesen ganzen Ups und Downs, aus diesen ganzen Voraussetzungen, die da waren oder auch nicht, ja, was da auch für ein toller Mensch draus geworden ist. Und also für mich erstmal ganz wichtig, die Botschaft an der Stelle, ob da ein Moslem oder ein Buddhist oder ein Christ sitzt, ist mir eigentlich völlig egal. Ja? Oder auch ein Atheist, ist mir auch egal. Für mich, also man hat entweder einen Draht zu einem Menschen oder nicht. Deswegen freue ich mich auch sehr über das, was du gerade gesagt hast. Aber das kann ich natürlich nur zurückgeben. Und es ist einfach so, man merkt ja, wer ist authentisch, wer geht mit einem offen um, wer bringt einen wirklich weiter. Und ich finde es auch total wichtig, wie du sagst, da spielt auch Lebensalter keine Rolle. Das ist eine Voraussetzung, weil Menschen mit 60 natürlich deutlich mehr erlebt haben, im wahrsten Sinne des Wortes, wie Menschen mit 30. Aber gute Mentoren können beide sein. Das ist, glaube ich, auch total wichtig. Jetzt bist du bei Lead Experience im Online-Marketing, haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Wo ist Alex in 5 Jahren? Ist Alex in Deutschland? Ist Alex in den USA? Ist Alex noch im Marketing tätig? Was macht Alex so geplant in 5 Jahren oder planst du nicht?
Das ist die berühmte 5-Jahres-Frage, die in jedem Vorstellungsgespräch und die ich schon oft gehört habe an der Stelle. Also, ich habe ja vorhin gesagt, für mich ist alles geschrieben. Es gibt keine Zufälle in meinem Leben. Es ist alles geschrieben. Ich nehme das, wie es kommt, und sage nicht, ich gucke es aufs Horoskop oder sonst irgendwas. Das geht für mich nicht. Ja, wo ich in 5 Jahren bin, ich werde auf jeden Fall glücklich sein in 5 Jahren. Das kann ich dir sagen. Ich werde hoffentlich, so Gott will, noch hier sein dürfen. Ja, und selbst wenn ich nicht mehr hier sein darf in 5 Jahren, dann gibt es jetzt einen Podcast und ich habe mich irgendwie verewigt. Ja, und dafür danke ich dir. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, ich bin hier und ich erfreue mich beste Gesundheit. Deswegen bin ich in 5 Jahren erfolgreich und der Erfolg muss sich nicht unbedingt aufs Geschäftliche. Also ich will erfolgreich im Geschäft sein und ich habe hier auch mit, weil du sagst Lead Experience, mit der Firma, für die ich mit meinem Gesicht stehe und mit meinem Rang und Namen, habe ich schon diverse Erfolge eingefahren. Aber da gibt es noch so viel Luft nach oben und ich möchte das wirklich bis ans Unermessliche pushen. Ja? Wenn es nicht funktioniert, dann gibt es andere Dinge oder beziehungsweise es gibt immer die Möglichkeit, ein Adjustment zu machen und zu gucken, was es da noch gibt. Also da ist es, in 5 Jahren bin ich 55, da ist immer noch Luft. Ja, wird natürlich schon enger. Ich meine, mit 55 schreien die Leute jetzt nicht gerade Juhu, das ist jetzt ein junger Spund, der mal kurz rüber zum Landschulen rennen kann und innerhalb von 5 Minuten wieder da ist. Bei mir dauert es vielleicht halt dann 20 Minuten so, aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Aber in 5 Jahren bin ich glücklich. Ich bin auch erfolgreich. Ich werde erfolgreich sein, weil ich weiß, wie das zu machen ist. Ich weiß, an wen ich mich wenden muss, wer meine mir gut gewählten Menschen sind, und ich weiß, die mir nicht so gut gewählt sind, und die können zugucken, wie ich das mache, und das soll nicht schadenfreudig rüberkommen, sondern es soll nur so sein, dass ich ganz genau weiß, wo die Reise hinzugehen hat, und ich mit dem Hintern in der Hose in diese Richtung marschiere.
Also ich halte fest, in 5 Jahren bist du glücklich, und wenn Gott, Buddha, Allah, das Universum oder wer auch immer es will und wir beide noch am Leben sind, dann sind wir mit Sicherheit noch verbunden, weil du bist auch wirklich ein wertvoller Mensch, auch für mich. Und das mag ich sehr. Also das auch mal an dich zurückzugeben. Alex, jetzt sind wir am Ende. Du hast noch, ich habe noch 2 Sachen. A, du hast auf deiner befahrensten Kreuzung in der Nähe, also die größte Kreuzung, die jetzt dir gerade einfällt, meinetwegen auch bei den Griechen, egal wo, ja, hast du die Chance, 4 Wochen lang ein Schild aufzustellen und die Botschaft wird den ganzen Tag da leuchten, so in riesigen Lettern. Was steht da auf diesem Schild?
Ich habe ja diese Frage schon mal gehört in deinem Podcast, deswegen ist es nichts Neues, was da kommt, und ich habe mir in der Tat, ich bin ganz ehrlich, wie ich das so handhabe, ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht. Mhm. Und es gibt so viele Sprüche, die immer genannt werden, und so viele Weisheiten, und andere Mütter haben auch schöne Töchter und so weiter und so fort. Das ist alles für mich immer dasselbe Brei so. Deswegen würde ich, glaube ich, für mich persönlich formulieren, vergiss nicht, dass alles vergänglich ist. Okay? Mhm. Weil dieser Satz beinhaltet für mich nicht nur das, dass ich sage, okay, ich habe vorhin gesagt, wir gehen nicht mit einem Batzen Geld und der AP und der Rolex, sondern wir gehen so, wie wir gekommen sind. Ja? Wichtig ist, was hast du denn auf dieser Reise gemacht? Und wenn es vergänglich ist, was nehme ich denn wirklich mit? Wie habe ich denn meine Seele angereichert? Wie habe ich denn mein Ich? Wie hat Wolfgang sich denn angereichert? Wie hat sich Alex angereichert? Und was, wenn ich geboren bin, habe ich ja noch nichts sozusagen. Aber wenn ich gehe, kann ich dann sprechen. Ja, meine Hände werden sprechen, meine Augen werden sagen, was sie gesehen haben. Meine Füße werden erzählen, auf welchem Terrain sie schon getrampelt sind. Und das muss verstanden werden, dass das passieren wird. Nicht deine Uhr wird sprechen, nicht
also irgendwas. Was steht auf dem Schild?
Auf dem Schild steht, vergiss nicht, alles ist vergänglich.
Und dann sage ich dir mal lieber noch einen Satz dazu. Ich gehe sehr gerne zu Greater nach Köln. Das ist so ein bisschen so nah am Klangschalen-Segment. Ja? Also da geht es ja sehr viel um Lebenscoaching, Life-Coaching. Und
ja.
Da bin ich öfter. Das ist eine sehr umstrittene Veranstaltung. Ich liebe das, weil da die besten Speaker der Welt sind, finde ich.
Ja.
Und unter anderem war da John Strelacki. Das Kaffee am Rande der Welt und so weiter hat er geschrieben. Also sehr, sehr viele Bestseller. So, auch so ein Mindset-Coach. Und die beeindruckendste Rede, die ich gehört habe, war von John Strelacki. Und John Strelacki hat gesagt, du bist wirklich weise und klug, wenn du verstehst, dass alles, was du liebst, vergeht.
Okay, ich schwöre dir, Wolfgang, ich habe das nicht irgendwo
mehr rausgezogen. Weiß ich, du musst gar nicht relativieren, aber genau das Gleiche hat er auch gesagt.
Okay.
Und er hat es erklärt an einer Geschichte. So viel Zeit muss jetzt noch sein. Ja, die Zuhörer wissen hier, dass wir das gerne ausdehnen, aber der hat das in einer Geschichte erzählt, die ich genauso 1:1 wiedergeben kann. Ich habe 2 Töchter und er hat auch eine Tochter, er hat, glaube ich, 5 oder so. Und er hat gesagt, die Jüngste war und er liebte diesen dieses Ritual abends 5 Hugs. Bevor sie ins Bett gegangen ist, gab es 5 Hugs. Sie haben sich 5-mal fest umarmt, haben sich eine gute Nacht gewünscht und hat gesagt, irgendwann war sie 12, 13 und ich habe gemerkt, dieses Ritual ist jetzt zu Ende. Sie möchte es nicht mehr. Ja? Dein Sohn ist 13, sagst du? Also das sind auch, da gibt es auch solche Momente. Yeah. Und er hat gesagt, das war unfassbar hart für mich. Ja, für sie gar nicht, weil sie wächst. Und ich sehe ja, sie wird größer, sie wird erwachsener, sie wird autonomer, sie nabelt sich ab von den Eltern. Aber für mich hat es so wahnsinnig wehgetan. Aber ich musste einfach lernen, im Leben alles, was ich liebe, vergeht. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Botschaft, weil sie so gleichzeitig bitter ist, aber auch real, aber auch tatsächlich einfach, ja, das Leben.
Wolfgang, wir wollen immer nicht sehen, dass etwas, dass auch etwas bitter sein kann. Wir wollen immer nicht sehen, dass Menschen gehen. Wir wollen immer nicht sehen, dass es Krankheiten gibt und so. Wir wollen immer, komm, erzähl mir jetzt nicht davon, dass da wieder ein Unfall war.
Geht alles gut, alles super.
Ja, aber Wolfgang, so ist das Leben nicht. So ist das Leben nicht so. Deswegen, also ich habe mir, also ich will das nochmal betonen. Ich habe mir das wirklich, ich habe mir das überlegt, auch im Vorfeld des Gesprächs so. Und das ist für mich das, was es angeht. Wenn ich nach diesem Grundsatz funktioniere und das mir verinnerliche, ja, dann wird plötzlich diese Rolex oder diese AP so klein, das wird plötzlich Centbeträge, ja, das hat gar nichts zu sagen, aber dann werden Dinge noch größer wie mein Sohn oder das Gespräch mit dir oder die 5 Hugs mit meiner Frau, ja, die ich immer noch mache, die 5 Hugs übrigens mit meiner Frau, obwohl sie älter ist wie 30, aber das sagt für mich alles aus dementsprechend so, deswegen sage ich diesen Satz.
Cool. So, letzte Frage, Alex, gibt es jemand, den ich, Berne war schon hier, Sandro wäre nochmal eine Option. Hast du noch jemand anderen, von dem du sagst, boah, mega interessante Vita, tolle Geschichte, lad den mal in deinen Podcast ein.
Ja, also auch darüber habe ich mir Gedanken gemacht und da gibt es in der Tat eine Person und one person only, die ich da nennen möchte. Ich weiß nicht, ob du sie mitbekommen hast Düsseldorf auf der Bühne. Ich habe dem Mario Jung die Empfehlung gegeben, er sollte doch auf die Bühne bringen, eine Dame, Christina Volk von SAP. Christina Volk hatte ich damals kennengelernt bei meiner Zeit, wo ich für SAP gearbeitet habe oder für den Partner von SAP. Sie war... hat gerade bei SAP angefangen, war, und das soll nicht desrespektierlich, jetzt habe ich so lange durchgehalten, ohne an Worten zu scheitern, das soll, no disrespect, auch ein Christian Klein hat ja als Praktikant angefangen bei, Christian Klein ist der Chef von SAP, damals noch Bill McDermott, den durfte ich übrigens auch mal kennengelernt, aber Christian Klein war auch Praktikant und er ist jetzt an der Spitze dieses Unternehmens, ich glaube dotiert als Nummer 2 momentan auf der Welt oder so, SAP, ich weiß nicht, ganz vorne mit dabei und so. Christina hat einen ähnlichen Werdegang. Sie ist mittlerweile Head of Strategy, Excellence Marketing, irgendwie ein fancy Titel, aber Fakt ist, hinter diesem Titel steht eine Person, die sich als kleine Auszubildende in Anführungszeichen hochgearbeitet hat, zu einer der beeindruckendsten Personen, die ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Verfechterin von Female Leadership, so, ja, sie hat garantiert 100 Geschichten und wird noch viel mehr erzählen können als ich, aber sie repräsentiert bei SAP wirklich diese Generation von denen, die dort angefangen, sich hochgearbeitet haben und jetzt wirklich eine eindrucksvolle Marke hinterlassen. Christina Volk ist diejenige, guck mal danach, google mal, weil wir vorhin von Kuh gesprochen haben, wer Christina Volk ist, aber an der Stelle, wenn sie in deinem
ganz einfach, Alex, ich lasse einfach dich uns vernetzen.
Ich vernetze euch.
100%. Dann werde ich Christine ansprechen und fragen, ob sie zu mir kommt.
Sie wird hundertprozentig ja sagen und wird diese Chance nutzen, weil ich auch dich genauso empfehle wie Christina. Sie ist Top 30, unter 30 B2B Marketeers. Also sie ist eine unglaublich faszinierende Person und die möchte ich dir gerne in die Hände spielen, beziehungsweise möchte ich euch da connecten. Und wenn ich sie höre, dann bin ich ein Stück weit stolz, dass ich euch zusammengebracht habe.
Dafür danke ich dir jetzt schon, Alex. Dann sage ich herzlichen Dank. Das war ein starker Ritt durch dein Leben. Ich glaube, du könntest noch viel, viel mehr erzählen. Vielleicht machen wir irgendwann mal Teil 2 oder wir machen das mal privat, wenn wir uns wiedersehen irgendwo. das wird ja hoffentlich bald so sein, ganz sicher dieses Jahr beim OMT und auf anderen Events. Und ja, ich danke dir, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast in eine transatlantische Lebensgeschichte, in eine Lebensgeschichte gezeichnet von Stärke, Schwäche, schwachen Momenten, starken Momenten. Und am Ende kann ich sagen, sitzt ein ganz toller Mensch da. Und deswegen, Leben ist, life is what it is. Ja, so. Lass uns einfach da auch weitermachen. Ich danke dir ganz herzlich, mein Lieber.
Wolfgang, ich danke dir auch ganz, ganz herzlich. War mir eine mega, mega Ehre, mich da einzureihen in wirklich tolle, tolle Menschen, die bei dir schon gesessen sind. Und ich bedanke mich einfach von Herzen.
Und allen, die da draußen sind, für euch, die so lange durchgehalten haben, vielen Dank, dass ihr immer so uns so lange und auch so intensiv die Treue haltet. Und ja, lasst uns gerne ein Abo da oder ein Like, gebt uns einen Kommentar, schreibt den Alex an, schreibt mich an, wir sind da offen für alles. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Alex.
Ciao.